Deezer Originals.
Sollen wir anfangen oder sollen wir noch irgendwas?
Nein, lass uns anfangen. Ich habe keine Geheimnisse vor den Hörern. Ich habe raue Mengen Geheimnisse vor den Hörern, aber ich würde jederzeit lügen. Ist das schon ein guter Anfang?
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Sarah, wir müssen reden.
Ich weiß nicht, ob noch Reden übrig ist. Wir waren gestern ja das erste Mal seit drei Corona-Epidemien spaziert miteinander.
Es war ein bisschen gefährlich, dass wir das gemacht haben. Noch prompt in die Falle getappt am Ende, hast du einfach mir schon 1:1 Dinge erzählt, die du mir, mit denen ja. du mich super hättest überraschen können in diesem Podcast. Naja.
Ja, wir waren auch viel länger spazieren, als wir wollten. Man darf ja nicht vergessen, das haben wir den Hörern ja erklärt, dass wir, weil wir nicht dumm sind, gegen Ende unserer Spaziergänge in den vergangenen Jahren einfach nur noch Spaziersitzungen gemacht haben. Wir sind also auf ein Feld gelaufen, im besten Fall, was waren es, 50 Meter oder irgendwas?
Ja.
Und sobald wir einen Baumstamm gesehen haben oder einen Ort, der schrie, warum denn nicht hier sitzen, haben wir uns da hingesetzt und 1-2 Stunden gesessen, unsere Hunde in sehr weiter Entfernung beobachtet und sind wieder nach Hause gegangen.
Ja, aber gestern nicht. Gestern haben wir das erst gemacht und sind dann trotzdem noch gelaufen, die ganze Runde.
Warum eigentlich? Ist das, weil wir Spaß hatten oder haben wir uns verpflichtet gefühlt oder warum haben wir uns so viel bewegt?
Ja, ich würde schon sagen Verpflichtung. Und es war ja das wunderschöne Erpetal, für das wir aber jetzt, bitte folgender Hinweis, bitte besuchen Sie nicht mehr das Erpetal. Es ist ein sehr, sehr schöner Geheimtipp. Es ist weniger schön, wenn alle anderen den kennen.
Ja, es wäre uns wichtig, dass ihr wisst, dass es ein Geheimtipp ist, dass ihr ihn aber nicht nutzt. Man hätte sagen können, es ist hässlich und so, aber stimmt nicht. Es ist wunderschön da. Gerade Leute mit Hunden lieben es. Bitte kommt da nicht hin, damit Stefan und ich dann wieder einfach Ruhe haben, um ehrlich zu sein.
Weißt du, dass mein Nachbar, den ich dir gezeigt habe, der 1,99 große Mann mit den zwei sehr kleinen, niedlichen Dackeln, der war am Tag vorher im Erpetal zufällig.
Oh, ich wette, unsere Hunde haben die gerochen, deren Hunde.
Ja, aber das ist so ja ein Problem mit Hunden. Die wissen wahrscheinlich ganz viel. Aber man kriegt dieses Wissen aus denen nicht raus.
Sie können es uns geben. Ich bin sicher, dass sie einfach nicht wollen. Ich wette, es gäbe Möglichkeiten rauszufinden. Zum Beispiel, wenn man sagen würde, Bam Bam, waren die Dackel von dem niedlichen Typen, der bei Stefan im Haus wohnt, hier? Und dann könnte der ja nicken oder den Kopf schütteln zum Beispiel. Ich glaube, dass die diese Informationen bewusst von uns fernhalten.
Du bist ja übrigens, herzlichen Glückwunsch. Wir haben in diesem Podcast, wir haben noch gar keinen Podcast aufgenommen. Siehst du, wie aufgeregt ich bin?
Ich bin so gespannt, hoffentlich habe ich was gewonnen.
Hundeberaterin geworden bist.
Wie süß, dass du Hundeberaterin sagst, weil ich habe auch beschlossen, aus Fanziness-Gründen Hundeverhaltensberaterin zu sagen und nicht Trainer, weil man sonst immer, ich habe Angst, dass Leute dann immer wollen, dass ich ihren Hunden Sitz und Platz beibringe. Das möchte ich aber nicht.
Wobei, lass uns kurz mal ehrlich sein. Das Trainieren ist schon das, was du am liebsten...
lass erst gucken, ob wir ehrlich sein wollen. Fang mal an.
Das Trainieren ist schon das, was du am liebsten machst an dem
aber das Liebste daran ist tatsächlich all dieses gebündelte Verständnis für Hunde, was ich habe. Und nur deswegen macht das Training Spaß. Du bist da, hast ja gar nicht so richtig Bock auf Aktivtraining, aber ich habe geliebt, wie du gestern, weil wir mussten mit Penny ein bisschen Aktivtraining machen, weil diverse Kinder fast zu Schaden gekommen sind.
Das war ein bisschen, ideal, die Situation.
Aber der Hund beißt ja nicht, der Hund ist nur scheiße und das war alles mein Fehler, das weiß ich, aber die ist an der Schleppleine zu so einem Kind mit 8 Stöckern in der Hand gerannt und hat...
Oh Gott, du hättest es jetzt gar nicht erzählen müssen. Erzähl es wieder nicht.
Doch, ich finde schon, weil es war wirklich mein Fehler. Es ist nur nicht so viel passiert, als dass das Kind noch 10, ich meine, wir sind doch dann noch 3 Runden gelaufen und noch zwischendurch nach Karo gefahren und wiedergekommen und dann stand das Kind immer noch da und hat geschrien, als wären diverse Beine amputiert.
Und das Kind wird in 10 Jahren wird es bei seinem Therapeuten sitzen, nach der Ursachen für diese totale sinnlose Tat
suchen. Angst vor Lebewesen im Allgemeinen haben wir wahrscheinlich.
In 20 Jahren werden Netflix-Serien über dieses Kind gedreht.
Ja, das war ungünstig und deswegen habe ich dann ab dem Punkt ja angefangen, vor Ort so ein bisschen rumzutrainieren und ich habe geliebt, wie du als alter Trainingsverachter mich komplett gelassen hast, denn es stresst total, Hunde zu trainieren, wenn Leute dabei sind. Na, weil man ja immer all den kleinen Scheiß, wenn die mich anguckt, sage ich yay und man musste es dir gar nicht erklären und du warst gar nicht genervt. Das war überraschend für mich.
Nö, also erstens war ich nicht genervt und zwar, also das ist nun wirklich, also das kann ich schon.
Zumal du ja auch kein Interesse daran hast, dass dauernd Kinder traumatisiert werden in unserer Gegenwart, hatte ich mir noch überlegt.
Ja, aber was denkst du denn von mir, dass ich mich dann da einmische und sage, so, Sarah, jetzt ist es auch mal gut.
Nein, das nicht. Aber es ist tatsächlich, ich hatte das Gefühl, ich muss erklären, was ich da genau mache. Und das musste ich nicht, das fand ich cool. Hm. Und generell finde ich es schon anstrengend, mit Leuten spazieren zu gehen und dabei irgendeinen Hund zu trainieren. Mir macht das Spaß aufgrund von dem Wissen, dass ich weiß, ich muss genau jetzt, weil sonst das und das. Insofern der Teil macht Spaß, aber Geld verdienen würde ich am liebsten damit, indem ich Leuten immer nur überraschende Sachen erzähle, über was so ein Hund eigentlich wirklich braucht und will, weil sich darüber fast alles in der Beziehung ändert. Damit möchte ich Geld verdienen. Mitreden,
sag, wie immer. Sag mir mal kurz, wie das genau heißt, was du jetzt bist.
Naja, ich bin Hundeverhaltensberaterin, Hundetrainerin. Ich darf
theoretisch... Ach so, ich dachte, es gibt einen richtigen Titel oder so. Du hast doch einen Schein.
Aber ich habe den gerade nicht hier, den Schein. Ach, warte mal, ich hatte doch davon neulich ein Foto gemacht. Vielleicht steht es da drauf. Oh, das wäre cool. Wieso habe ich da nicht drauf geguckt?
Ja, aber ich bin jetzt, also.
Ja, warte, ich habe es hier. Ich
lese mal vor. Nicht Zeit, den zu verkleinern auf DIN A10 und dann den zu laminieren und dann immer in der Tasche zu haben?
Ich denke, ich sollte mehrere Varianten davon haben.
Das Kind von deinem kleinen Hund fürs Leben traumatisiert wird und blutüberströmt da steht, dann ziehst du die Karte raus und sagst, so.
Ja. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich denke, ich weiß, wovon ich hier rede. Spritzblutung aus dem Bein des Kindes. Ich will kurz nochmal sagen, dass das Kind nicht berührt wurde. Mein eigener Hund ist viel zu schissig dafür. Aber die steht dann halt tatsächlich in 20 Zentimetern davor und schreit, also dass der Hund so laut wie es geht und versucht zu beeindruckend zu sein, wie es geht. Und das hat funktioniert in dem Fall.
Lustigerweise hat das Kind die gleiche Taktik gehabt. Die haben sich ja beide in Rage geschrien. Weil es war wirklich, je mehr das Kind geschrien hat, umso mehr hat der Hund geschrien.
Ja. Und die Mutter, du darfst nicht die Mutter vergessen. Die hatte Rechte dazu, aber sie hat auch nicht aufgehört zu. Und hast du eigentlich mitbekommen, weil so viele Leute haben geschrien und mir war, was dumm ist, sehr wichtig, dass die weiß, dass es mir leid tut und dass es mein Fehler war, weil das machen Leute nie. Was du vorher hatte, dass ich drüber schreien musste. Hast du das mitbekommen? Ich meinte, ich möchte mich entschuldigen!
Du hast das viele Male gesagt und ich finde das, einerseits finde ich das gut und richtig, andererseits kenne ich das aber auch selber, wenn ich in der anderen Rolle bin, also jetzt nicht in deiner, sondern in der des irgendwie blöd angegriffenen, von dem Hund an, in alles in Anführungszeichen, also frühestens nach einer Stunde nimmt man das ja zur Kenntnis, dass sich da jemand entschuldigt hat. Weil du in der Situation denkst, Entschuldigung, schön und gut, aber Entschuldigung, mein Kind.
Naja, zumal es auch keinen Sinn macht, noch das zu glauben, dass man das Recht hat auf eine Entschuldigung. Ich hatte wirklich ich wollte kurz die Mutter schütteln und sagen, könnten Sie kurz ruhig sein? Ich will einmal das Richtige machen und jetzt hören mir ja alle zu. Ja, das Kind blutet, der Hund ist immer noch verbissen, aber ich möchte mich, und dafür habe ich mich im Nachhinein ein bisschen geschämt, aber ich finde, dass so eine Entschuldigung immer Sachen wirklich besser macht, weil nichts ist beschissen, als jemand sagt, der will halt nur spielen, räumen Sie doch Ihr Kind weg. All das habe ich gedacht.
Also es macht, aber ich kenne ja auch, ich habe ja diesen einen Hund, der Bam Bam hasst, der bei mir im Kiez auch wohnt, und der den ja wirklich hasst. Und seit Jahren immer, wenn der auch, das reicht, wenn wir auf der anderen Straßenseite sind und er sieht das von seiner Straßenseite aus, dieser andere Hund, der dreht durch, der bellt und kläfft, und wenn wir zufällig leider auf der gleichen Straßenseite sind, dann geht der auch voll auf Bam Bam los. Mhm. Das ist wirklich unschön. Und den Leuten ist das inzwischen auch peinlich, aber so nach 10 Jahren, die sie sich dafür entschuldigen.
Das ist überhaupt nichts wert. Da wäre schon die zweite Entschuldigung nichts wert. Aber die Frau konnte ja nicht wissen, dass wir das Thema dauernd haben. Für die hätte das sehr wohl aus Versehen sein können. Die hätte meine Entschuldigung sehr wohl akzeptieren können.
Ja. Sollen wir kurz noch erzählen, was danach mit dem Kleinen passiert ist?
Hör mir auf. Wir sind das war ein wirklich langer Spaziergang. Du hast mich wann abgeholt? Um 16:30 und um 16:30 war ich erst wieder zu Hause. Und wir sind auch ungünstig gefahren. Aber so eine, sagen wir mal, 1,5 Stunden davon war Fahrzeit vielleicht. Egal, wir waren lange unterwegs.
Apropos blutüberströmt, hätte ich sagen sollen, um diesen Gesprächsteil einzuleiten.
Ja, apropos blutüberströmt. Das wollte ich dir noch erzählen. Ich darf ja nichts mehr bei Spaziergängen sagen. Deswegen erzähle ich es dir jetzt. Kurz bevor wir bei dem Auto waren, das Architektenauto, das Angeberauto, da stand so ein Angeberauto rum. Wir waren irgendwann sicher, wir waren sicher, dass der Mensch, dem das gehört, nicht spazieren gegangen ist, sondern nur sein Auto abgestellt hat und sich irgendwo hinter einem Baum einen runtergeholt hat, weil alle das fotografiert haben. Exakt. Aber so waren wir nicht. Kurz bevor wir da angekommen sind, ist die einmal kurz so komisch gehüpft. Ich glaube, die ist da schon in irgendwas reingetreten und war dann, und der kleine Pennyhund war im Auto wahnsinnig stressig. Ne? Die hat gehechelt, durch die Gegend gerannt im Auto, totale Aufregung. Und dann habe ich zu Hause gesehen, dass die sich von den Hinterkrallen 2 Stück, glaube ich, glatt abgesäbelt hat. Viel kürzer, als man sollte. Das ist meine Vermutung, auf einer sehr scharfe Glasscherbe getreten sein, weil das war sehr sauber abgeschnitten, aber es war wirklich da, wo schon komplett das Leben und das Blut und alles anfängt und die hat
geblutet. Ich mag diese Formulierung, das Leben.
Das heißt so, aber es
ich weiß.
Also sagen wir mal, der Stuff im Nagel, wo der Stuff im Nagel anfängt. Ja. Und da sind Hunde ja eh super unentspannt und ich bin mir ganz sicher, dass das wirklich 3 Millimeter über dem Punkt war, den man abschneiden darf. Und das war wirklich raue Menge Suppe und die hat gezappelt und die hat 1,5 Stunden gehechelt und war ganz heiß und es war ein Riesenscheiß.
Hast du es sofort gefunden, als ihr zu Hause wart?
Ja, ich habe die dann genommen und mal geguckt. Wir haben das ganze Blut nicht gesehen, weil dein Auto hinten schwarz ist und weil die das immer abgeleckt hat. Hier in der Wohnung sieht es schon wieder aus wie bei Aktenzeichen XY Cold Case. Ohne Scheiß, hier sind Blutspritzer. Die hat ja, wie du gemerkt hast, immer so gescharrt, als wenn die wie Rüden scharren. Und da, ich glaube, die wollte das irgendwie loswerden. Die sind hier überall in der Wohnung, lange blutige Streifen und an den Wänden. Und es ist wirklich furchtbar. Und dann habe ich das verbunden und der hat so eine Viertel-Schmerztablette reingeballert, so eine Hundeschmerztablette. Und dann ging es.
Soll man das nicht?
Da ist das schlimm. Ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber die funktioniert bei dem alten Hund ganz gut. Und ich habe sie so dosiert, dass der kleine Hund davon nicht stirbt. Und dann war auch mal Ruhe. Aber das muss unfassbar wehgetan haben. Ich habe die noch nie so gesehen.
Die darf halt dann nicht Auto fahren, wenn sie die Tablette genommen hat. Aber sonst?
Nee, die darf jetzt auch nicht viel spielen. Laufen habe ich beschlossen. Also noch weniger Gassi als sonst. Yay!
Aber das ist auch so aus dem Punkt, dass wie schlecht Hunde darin sind, einem sowas zu sagen. Weil ich halte mich dann ja auch zurück so mit meinen eigenen Thesen, woran es liegen könnte. Aber jetzt kann ich es, im Nachhinein kann ich es ja sagen. Mhm. Ich dachte, dass ihr dieser Stranger Things Jackenanzug irgendwie oll war, dass sie da unbedingt raus wollte.
Ja, aber wir waren noch schon 10 Stunden da drin. Die ist mit dem Ding ja schon baden gegangen und ich hatte also du hättest recht sein haben, denn das haben wir auch nicht erzählt. Der Hund hatte eine Stranger Things Jacke an, einen kleinen schwarz-roten Anorak, so wie man den in den 80ern getragen hat, einfach weil der super leicht anzuziehen ist. Und das Erste, was die kleine Kackwurst gemacht hat, ist damit ja in den Hundepool springen, sodass
er dann...
Ja, da war die aber durchgehend nass. Aber das war schon wieder getrocknet. Du weißt doch, der Hund trocknet wahnsinnig schnell. Das war nicht ihr Problem auf jeden Fall. Und die ist auch anders. Der Hund
war schon von innen getrocknet.
Ja, weil die so viel gerannt, hast du doch gesehen, 3 Stunden lang war die nur in Bewegung. Die ist wie so eine kleine Heizung. Ja, das war nicht das Problem. Jedenfalls war das Problem. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Weihnachtsstrumpf an und blutgestillt und alles gut. Ja, ich darf ja jetzt den Computer nicht bewegen.
Nein.
Die liegt aber genau hier mit einem kleinen Weihnachtsstrumpf. Soll ich doch den Computer bewegen?
Nein.
Wie viel ist es dir wert?
Nichts.
Nicht wert. Gar nichts?
Was könnte ich jetzt anbieten? Was ist
mir, ich meine,
dann kriegen würde? Oder?
Nee, ist es dir die Angst, dass ich Sachen aus dem Computer stöpsele, wert, den Hund mit einem Weihnachtsstrumpf zu sehen?
Nein, wie oft muss ich denn noch Nein sagen?
Ich wünschte, kann ich ein Foto machen und dir schicken?
Ja. Ich fühle mich hier nicht gehört, ist, glaube ich, so der Satz, den man dann in so
wie fandst du mein Sexposé eigentlich? Hast du da schon reingeguckt? Ich habe Stefan gestern... Ja,
sollen wir darüber jetzt auch reden, wo du demnächst hinziehst in Berlin?
Na, ich ziehe da ja nicht hin, weil es so weit weg ist. Aber
es ist nicht so weit weg. Ich kenne die Gegend. Ist nicht so weit.
Stefan, wir waren da gestern. Wir sind 10 Stunden in die Stadt gefahren.
Ach, ich wollte dir auch vorschlagen, fahr da doch mal dran vorbei. Wir waren da gestern nicht.
Ach so, du warst da gestern.
Nein, aber ich kenne die Gegend.
Ach so, wie komme ich drauf, dass du da warst? Und ist das super nah? Ist das hier bei mir um die Ecke?
Ja.
Und wie fandst du das Haus? Ist es nicht geil, so eine 360-Grad-Geschichte?
Das ist mir alles zu viel, aber es ist wirklich, ich wusste nicht, dass das in der Form geht, dass man wirklich durch fremder Leute Häuser wirklich jeden schönen Poesiealbumspruch an der Wand, jeden einzelnen Spruch kann man lesen.
Ja, seize the day, Mr. und Mrs., Melanie und Bernd. Ja, ich habe extra die Namen, hast du gesehen? Ich habe extra die Namen unkenntlich gemacht. Na, die haben ja die wichtigsten Fotos in ihrem Haus, haben die ja so von vornherein, hast du vielleicht gesehen, so unkenntlich gemacht von Kindern und so.
Ist mir jetzt auch nicht angekommen.
Ja, aber die sind halt, die kennen halt nicht Kommissar Kuttner. Wenn ich erstmal in einer fremden Wohnung bin, dann hab ich da in Schubladen geguckt, die gar nicht aufgingen, mein Freund. Aber ist es nicht unfassbar schön, das Haus, auch wenn ich da nicht hinziehen kann?
Ja. Doch, okay. Du kannst da hinziehen.
Ach so, hast du ja gesagt, ja, ich muss nochmal gucken.
Ja, ja.
Oh, jetzt bringe ich mich nicht durcheinander. Da müssen wir da nochmal drüber reden, weil eigentlich wollten wir dann doch nicht dahin ziehen. Naja, okay. So, das ist alles gestern passiert und dann habe ich raue Mengen coole Sachen über Damen-Gambit dir verraten, worüber ich nicht reden durfte. Genau. Wie machen wir es jetzt eigentlich? Wir haben einen Gast. Später. Den Stefan vom Sommerhaus. Zuerst fragen, was dürfen wir alles fragen? Worüber darf der reden? Ach, Sven. Entschuldigung. Sven vom Sommerhaus.
Oh Gott, ich fühle mich heute irgendwie nicht gehört. Der Rückkanal ist irgendwie verstopft.
Na, ich höre einfach nicht zu. Nee, ist kein technisches
Sarah?
Ding. Ich höre einfach nicht zu.
Ach, okay.
So wie immer. Easy, sorry, mein Fehler. Der Sven vom Sommerhaus, der da Autor genau. ist und ja. wir wissen
das fragen nicht, wir den alles gleich. Das fragen wir ihn gleich selber, was er uns sagen darf.
Ah, okay, nicht. Cool. Gut, gut. Keine Benimmregeln, sagst du.
Nein.
Kaum Benimmregeln.
Kaum Benimmregeln. Okay. Aber du wolltest vorher noch ein bisschen plaudern ohne Sven vom Sommerhaus.
Ja, na, weil den ja nicht unsere Spaziergänge interessieren.
Ich weiß gar nicht, ob die irgendwen interessieren. Ich sage, doch, das lieben die Leute. Ja, ja.
Der Stefan denkt immer, dass alle Leute hassen, was wir hier reden. Dabei weiß ich, dass die meisten bei den Serien wahrscheinlich wegschalten und immer nur nur den Privatstuff hören wollen. Du zum Beispiel hattest eine coole, schlimme Fußverletzung, die gar nicht richtig cool und schlimm war.
Nö, die war auch nicht so schlimm. Ich dachte, nö.
Und deine erste Fußverletzung hat mich mehr beeindruckt. Das war doch mit Upper Fuß und in alle Richtungen.
Die war auch sehr viel beeindruckend. Also wie heißt das? MRT heißt das, ne?
Vergessen. Hast du Rockmusik gehört im MRT? Als ich im MRT war, haben die mir Rockmusik.
Wir haben exakt diesen Dialog schon mal geschrieben und ich habe dir verraten, dass wenn man seinen Fuß in diese Röhre schiebt, der Fuß kriegt gar nicht so kleine Kopfhörer aufgesetzt, damit das nicht so laut ist für ihn.
Das ist ja aber auch, wenn du draußen, du bist ja dann maximal 1,60 Meter entfernt von deinem Fuß oder 70 oder wie groß du bist, plus Fuß.
2 Meter, ja.
Du hast inzwischen die Folge gehört, wie groß Jake Gyllenhaal ist von der Mystery Show.
Nee, ach, das sollte ich ja noch.
Ja, die ist wirklich toll. Ihr hatten wir schon tausendmal gesagt, den Podcast Mystery Show hören und da die Folge, wie groß wohl Jake Gyllenhaal ist, weil die toll ist. Ja. Und bei Stefan weiß man nicht, wie groß er ist.
Nein.
Ich hatte mir auch irgendwo noch Sachen aufgeschrieben, die ich auch zusätzlich noch erzählen wollte, aber habe ich, glaube ich, schon
jetzt
wieder
haben
vergessen.
Wir gar nichts. Jetzt haben wir uns eine halbe Stunde Zeit genommen für vorher schon mal reden und jetzt.
Siehst du, super schnell,
weil wir spazieren gegangen sind gestern.
Wir können das Damen-Gambit schon anfangen. Das hat ja
Nein, der Sven hatte da auch Sachen zu sagen.
Ah, okay.
Er hat das alles geguckt. Wir können die Hausaufgaben.
Ich kann mit
der
Hausaufgabe anfangen. Ich habe gerade.
Fangen wir mit den Hausaufgaben an.
Ja, ich habe Aktenzeichen XY gerade fertig geguckt. Deswegen könnte ich das schon mal erzählen, zumal dazu nicht so wahnsinnig viel zu erzählen ist. Dann passt das vielleicht ganz gut. Oder hast du.
Ja. Nein.
Du hattest mir das Warum aufgegeben?
Naja, weil du Real Crime magst und weil das ja eigentlich die deutscheste Real Crime Sache überhaupt ist und das gibt seit 100 Jahren. Eigentlich hätte man dir das auch so schon mal geben können, aber weil sie jetzt so ein Special gemacht haben mit Cold Cases, dachte ich so, da werden sie jetzt alle Register ziehen und
Es wurden Register gezogen. Ich weiß nicht, ob es alle waren. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht vor Ort gar nicht so viele Register zum Ziehen sind. Das muss man vielleicht dazu sagen. Ist ja dennoch ZDF und alles. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass du mir das gegeben hast, weil ich als Kind natürlich, Achtung, ich huste, drück mal auf eine Husttaste. Jetzt?
Ich habe hier keine.
Tja nun. Da unten der rote Knopf bei deinem, auf deinem Gerät, auf deiner, irgendwo ist eine Abhusttaste unten, wo man auf rot drückt.
Nein.
Da kannst du
dein eigenes, du kannst es selber drücken.
Ja, ich bin nicht da, ich habe die Taste nicht. Wir sind getrennt
Mute
voneinander,
Mick hast
vielleicht
du.
Noch sagen. Was habe ich?
Den Mic kannst du stumm schalten. Das ist ein kleines Mikro, da kannst du Mute Mic drücken.
Ach, hier am Computer.
Ja, im Computer.
Ach so, ich dachte hier an den Gerät. Ich habe hier noch ein Gerät. Du hast auch ein Gerät. An dem Gerät hätte man drücken können. Egal. Ich habe das früher gern geguckt, weil ich, glaube ich, schon als kleines Kind irgendwie das super, wie jeder super aufregend fand. Und das war natürlich damals wirklich die einzig gruselige Sache, die man je sehen kann. Mit Eduard, war das noch Eduard Zimmermann, hieß der
ja,
so?
Klar.
Ja, und das war ja ein recht eingeschränktes Bild, ne? So ein bisschen wie die Nachrichten. Er an so einem Schreibtisch und an der Seite dann so. Und das war ja damals schon, daran habe ich mich jetzt wieder erinnert, immer so nachgespielte Fälle. Und da, das ist aber immer so ein bisschen mein Problem. Jetzt, wo man natürlich auf Netflix und Prime permanent Appe Körperteile und Tatortfotos und echte Menschen reden sieht, ist es ein bisschen befremdlich, im Jahr 2020 nochmal so Fälle nachgespielt zu sehen. Ich sag mal, die grundsätzliche Aufteilung von dem Spezial, das ist 1,5 Stunden lang in 4 Fälle geteilt, 4 Cold Cases, 2 alles so 80er, 90er, 2 ermordete junge Mädchen, getrennte Fälle sind das, und ein junger Mann und ein Ehepaar. Das sind die 4 Fälle, die gemördert wurden und wo jetzt der, gemördert ist mein neues verniedlichendes Wort für Mord. Wo bis heute nicht die Täter gefunden sind. Und dann werden die im Grunde einfach wirklich nacheinander vorgestellt, wieder mit so einem ganzen Film und schlechten Schauspielern oder semi-schlechten Schauspielern. Das Problem ist, dass Kinderschauspieler ja auch immer, und bei 2 gemörderten Kindern braucht es halt mindestens 2 Kinderschauspieler. Und das ist so ein bisschen Mittel. Ach, also mich kickt nichts daran, außer dass ich ein bisschen mag, wie die versuchen, moderner zu sein. Das fängt so an in so einem riesengroßen Studio und das sieht aus entweder wie so ein RTL-Kindermarathon, wie heißt das so, Kindermarathon? Spendenmarathon für Kinder. Also sitzen Menschen an Telefonen und am Anfang dachte ich, warum? Was, jetzt wollen die einfach nur zeigen, dass sie eine krasse Crime-Redaktion haben, die im Hintergrund Crime löst.
Nein, du sollst anrufen. Ja,
ne, das wusste ich alles nicht mehr. Genau, und dann sitzen also Leute und schieben sich gegenseitig auch so Zettel hin und her, damit klar ist, hier passieren wirklich Sachen. Und dann werden eben die Fälle vorgestellt und das ist so ein bisschen wie viermal ein schlechter Tatort hintereinander, ne? Komische Kommissare, die, was ein bisschen niedlich ist, aussehen wie die echten Kommissare, weil mit denen gibt's danach immer noch eine Live-Schalte. Das ist irgendwie ganz geil. Das fand
aber
ich
die spielen sich nicht selber?
Nee, ne, weil die das überhaupt nicht drauf haben und weil die andere Mördereien lösen müssen. Die haben den Job, Stefan. Die haben teilweise richtig Arbeit, die Mordkommission. Und dann
wie
gibt's aber,
bist du darin dich, du kannst dich ganz gut selber spielen, oder?
Mhm. Ich würde mich jederzeit spielen, aber ich war bisher noch nicht in einen Mord verwickelt, der cold ist.
Ja, du würdest aber wahrscheinlich auch von Til Schweiger gespielt werden.
Ja, aber nur, weil Til Schweiger das kaufen würde und sich und selber beschließen würde, sich selber zu spielen. Ich muss beim nächsten Ding kurz darauf nochmal achten, wer wen spielt bei meinem Cold Case dann. Also so richtig aufregend ist es wirklich nicht. Es ist jetzt natürlich moderner als Eduard Zimmermann, aber ich habe es halt auch seit 20 Jahren oder länger vermutet, seit 30 oder über 30 Jahren. Oh Gott, ich bin so alt, dass ich sagen kann, seit über 30 Jahren habe ich das und das nicht gemacht. Nichts daran ist aufregend, nichts daran ist wirklich schlecht. Das ist einfach so ein bisschen. Naja, vielleicht hast du Fragen. Ja, gerne.
Auf welcher Grundlage glaubt man denn, dass man jetzt nach 30, 40 Jahren da noch was aufklären kann? Haben die irgendwelche Sachen noch gefunden? Gibt es rätselhafte Gegenstände? Wer hat diese Hose vor 35 Jahren verloren? Mhm. Kennen Sie diesen Kugelschreiber?
Gut, das ist doch solche Sachen. Nein, es ist perfekt, dass du es fragst, weil ich nicht richtig weiß, was ich sonst noch erzählen soll. Eigentlich habe ich, wenn ich ehrlich bin, das Gefühl, dass es keinerlei Grundlage hat, außer zu sagen, lass noch mal gucken, ob was Neues passiert ist. Was ich fein finde, wenn es dafür irgendwie Kommissionen gibt, Cold Case Kommissionen, und die sagen, lass mal noch mal in diese Sache reingucken. Aber natürlich ist seitdem nicht mehr passiert. Ich glaube, dass die sehr darauf hoffen, dass man noch mal Fotos von Opfern und noch mal, wie heißen diese, die gemalten
Phantombilder
zeigt. Aber ja, du erinnerst, also das war alles in den 80ern, ne? Die haben so Mini-Pli teilweise, so würde heute gar niemand mehr aussehen. Ich fand aber cool, ich weiß noch nicht,
das ist ja jetzt.
Nee, na, falls man denkt, hier, das ist doch mein Nachbar, so, ja, okay. Wie wahrscheinlich ist es, dass du denkst, den Mann habe ich damals auch in Hanau.
Wie oft Atze Schröder jetzt in den letzten Tagen verdächtigt wurde, dann doch irgendwie.
Ne? Good thinking, weil der eine war wirklich so ein Mini-Pli. Oh Gott, wenn das Atze Schröder war.
Ja, also, ich könnte mir nicht vorstellen, wer sonst.
Naja, exakt. Wie wahrscheinlich ist, dass wir ein Problem kriegen, wenn wir behaupten, dass Atze Schröder das Ehepaar in Hanau umgebracht hat?
Wisst jetzt nicht, also ich meine, wenn das passieren? War.
Stimmt, und genau, wenn das war,
doch alles dafür.
Geld. Es spricht alles dafür. Wobei es wirklich so einen komischen Moment gab, wo die so ein pfefferminzgrünes Plastikseil gezeigt haben, sehr lange. Und dann haben die wirklich gesagt, wenn sie Informationen zu diesem pfefferminzgrünen Plastikseil aus dem Jahr 1983 haben, das war ein Moment, wo ich kurz geschmunzelt wurde im Bett, weil ich dachte, ja, also weißt du, ich sehe niemanden anrufen und sagen, und selbst wenn, dann würde man sagen, ja, ich hatte das früher auch. Aber am Ende kam noch der Leiter von der Crime-Redaktion im Hintergrund und hat behauptet zumindest, dass tatsächlich ein Hinweis eingegangen ist, Stichwort Atze Schröder. Und dass man damit, dass das da, könnte man drauf aufbauen.
Na guck.
Das ist das Ergebnis davon. Ich nehme an, die hoffen wirklich einfach nochmal über die Redundanz oder so. So von wegen, ach ja, stimmt, das Ehepaar. Ach, diese goldene Uhr, die das trage ich ja jetzt. Na, wie ist denn vielleicht so? Also es wurden eine Menge Uhren und Schmuck und grüne Seile und so gezeigt. Keinerlei Tatortfotos und so, was ein bisschen eklig klingt, wenn man traurig ist darüber. Aber let's face it, die meisten Leute gucken sowas ja auch wegen diesem gruselig, da sieht man einen Arm. Und da sieht man wahrscheinlich auch, weil es das ZDF ist oder weiß ich nicht, da kommt, und weil es eigentlich auch der viel nettere Weg ist. Das ist natürlich total assi, dieses Blutgeifern auch noch zu befeuern.
Wie heißt das, zu befeuern? Es war dir zu seriös.
Es war mir tatsächlich zu seriös und auch einfach nicht gruselig genug, weil es eben zu schlecht gespielt ist und so. Na, das lebt doch genau von diesem Thrill. Ich möchte abschließend sagen, ich hoffe, dass die Mörder von allen Leuten gefunden werden.
Okay, und Atze Schröder wird dir auch jetzt nicht sehr fehlen als öffentliche Figuren, Show-Teilnehmer.
Nee, wobei ich würde gerne, wenn es Atze Schröder wirklich war, würde ich gerne gucken, ob man da nochmal auch in andere Fälle reinguckt. Ich habe das Gefühl, dass ab und zu mal lockige Menschen gesucht werden. Mhm. Apropos lockige Menschen, das das iPhone hatten. Wir haben noch 5 Minuten, bis der Sven kommt.
Ja, ja.
Das iPhone hat, mein Ehemann hat mir mit einer hysterisch überschlagenen Stimme erzählt, dass es mehrere 100 neue Emojis gibt im neuen iPhone.
Ja, ja. Ja.
Und ich habe eben welche gesucht. Unter anderem gibt es jetzt lockiger Mensch. Deswegen komme ich drauf. Also Atze Schröder hat jetzt seinen eigenen Emoji als Mann und als Frau und ich glaube sogar mit Kurz- und Langhaarfrisur.
Auch in Unisex? Wie Langhaarfrisur? Langhaarige Locken?
Naja, es gibt ja Menschen, es gibt ja jetzt nicht nur Atze Schröder, es gibt ja auch noch andere Menschen. Ja, langhaarige Locken, wie meine Freundin Anke, die hat langhaarige Locken.
Ja, okay.
Und Mini Driver.
Aus irgendeinem Grund hatte ich gerade, aus irgendeinem Grund habe ich gerade gedacht, man muss sich entscheiden, ob man lange Haare hat oder Locken. Das ist aber, stimmt gar nicht, glaube ich.
Wie traurig das wäre, oder? Dann wirst du geboren mit wunderschönen Locken und dann sagt direkt am Anfang, das muss kurz bleiben. Entweder Locken oder lange Haare.
Du, das ist ein
schöner Gedanke gewesen. Aber neue coole hast du noch. Ich war nicht sicher, ob es coole Essens-Emojis gibt, weil das berührt mich immer sehr.
Ich habe das nicht nachgeguckt. Ich merke das immer erst, wenn ich irgendwelche Sachen dann suche, dass es das nicht gibt, was ich brauche.
Na, jetzt gibt es einfach 3x so viel, wie du brauchst.
Ja, ja, aber ich habe das noch nicht kontrolliert. Ich habe jetzt noch nicht geschaut, gibt es endlich jemanden, womit ich Atze Schröder darstellen kann.
Na, jetzt weißt du es. Gerade weil du ja auch viel mit Atze SMS schreibst, wobei da würde ich ein bisschen aufpassen, wenn der jetzt Mordverdächtiger tatsächlich ist bei XY, nicht, dass du damit reingerätst in die...
Warum würde ich für ein SMS an Atze Schröder locken?
Ja, du würdest schreiben, hey Atze, aber statt Atze würdest du den, du wärst einer von denen. Dann käme erstmal ein Zwinker-Smiley, um klarzumachen, dass du es ja nur halb ernst meinst und dann noch ein Salat. Denn es gibt jetzt auch Salate als Emoji. Ich habe ihn noch nie benutzt, ich will ehrlich sein. Gut. Eine Unverschämtheit. Du lachst viel in dein Gesicht. Man sieht an deinem Gesicht, dass du richtig vor dich hinkicherst, aber du machst keine Geräusche, was eine Unverschämtheit ist, weil die Hörer denken, du guckst streng. Dabei kicherst du dich da mit rotem Bäckchen.
Ich mache kleine Glucksgeräusche. Wir können das gleich in Zeitlupe nochmal anhören. Also ich spiele das gleich nochmal ein und dann, ja.
Gut, das finde ich nur fair, weil sonst habe ich das Gefühl, dass die Leute hier einen falschen Eindruck gewinnen. Haben wir ein AB?
Nee, weißt du eigentlich, was Zeitlupe für ein tolles Wort ist? Hast du darüber mal nachgedacht?
Nee, eigentlich macht es keinen Sinn. Ne? Man würde näher ran
an die... Naja, aber mit einer Lupe guckst du Sachen größer an. Aber Zeitlupe ist ja einfach nur Sachen langsamer. Also es ist, als ob man mit einer Lupe an die... Es ist ein sehr schönes Bild. Mit sowas kann man dich nicht gut kriegen. Ich merke das schon. Aber Salat-Emojis.
Wusstest du, dass Hunde mehr sehen pro Sekunde als wir?
Nee.
Die können schneller... Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Die sehen in kurzer Zeit...
Die sehen schneller.
Ja. Oder naja, mehr. Die nehmen mehr wahr in der... Also als Augenzeitlupe oder irgendwie so ähnlich quasi.
Ja, damit die Eichhörnchen kriegen.
Ja. So, war doch ein gutes Fernsehballett. Jetzt, wo wir das Einzige sind, müssen wir uns auch nicht mehr so Mühe geben. Nein. Danke, Carmen Nebel.
Soll ich sag mal dem Sven, der soll sich einfach mal einweihen.
Ja, der soll dazukommen. Ich trinke so lange einen Schluck Kaffee. Oh, ich schicke dir ein Foto von dem Weihnachtsstrumpf gleich mal.
Muss ich mich nachher daran erinnern, dass ich ja auch eine Hausaufgabe hatte.
Ja, ja, klar. Wir haben ja sonst nur das Darmgambit und was Gambit.
Anrufbeantworter war nicht viel, aber nochmal der nette Hinweis, weil Leute irgendwie Schwierigkeiten haben, uns auf Deezer zu hören. Mhm. Was anscheinend immer geht, ist über unsere Homepage zu gehen. Kleinesfernsehballett.de. Und da habe ich ja jede Woche mache ich da einen Eintrag und verlinke direkt auf die Episode. Und das geht immer. Kleinesfernsehballett.de. Und man kann uns auf die Weise auch Mails schreiben, die wir nicht beantworten. Nämlich an irgendwas@kleinesfernsehballett.de.
Wobei, manchmal antworten wir und oft lesen wir sie oder häufiger lesen wir sie in der Show, und ja, ich möchte das Ding ab jetzt eine Show nennen, vor.
Hm. Und lesen tun wir sie alle. Und jetzt sage ich nochmal die Nummer vom Anrufbeantworter. Vielleicht müssen wir irgendwas dazu sagen, was wir uns wieder wünschen von den Leuten. 030-501-wie-die-Jeans. Heute ist auch ein bisschen schwierig mit dem Sprechen. Ich fange nochmal an.
Klar, komm nochmal rein.
030-501-wie-die-Jeans 54754.
Ja.
030-501-wie-die-Jeans 54754. Wünschst du dir irgendwas, was die Leute uns drauf sprechen sollen?
Ich freue mich einfach, wenn die raufsprechen, wenn die uns erzählen, was in ihrem Tag passiert ist, wen sie gerade furchtbar finden. Auch Serienempfehlungen finden wir ja wirklich gut. Also ein paar Mal allein das Damen-Gambit, was ich dauernd falsch ausspreche, wurde, glaube ich, als erstes uns auf dem AB gesprochen, bevor ich das überhaupt richtig irgendwo realisiert habe. Ansonsten wäre ich ja ein großer Fan, wenn einfach Freunde diffamiert werden, dass man sich schön auf unserem AB mal über seine Mutter, Schwester, Vater, Kinder, Tochter, Meerschweinchen einfach schimpft. Das ist ein Schimpfantworter.
Wobei wir würden auch Hinweise auf Atze Schröder als Mörder in irgendwelchen 30 Jahre alten Fällen nehmen, oder?
Ja, generell nehmen wir auch Hinweise auf, ja, immer wenn man das Gefühl hat, Atze Schröder wäre in ein Verbrechen verwickelt gewesen, soll man das ruhig bei uns an jede Polizeidienststelle und
an jede Ballettdienststelle oder an eines unserer Aufnahmestudios.
Ja. Sehr gerne, ist eine gute Idee. Vielleicht machen wir unseren eigenen Atze-Crime. Atze-Crime.
Ja.
Wo ist er? Achso, der wählt sich einfach ein, ne?
Genau, der wählt sich einfach ein. Ich habe gerade gemerkt, dass meine SMS an ihn gar nicht rausgehen.
Da ja, da ist er, da ist er, da ist er. Sarah, komm mal wieder runter.
Hallo, es tut mir leid. Ich bin ja auch noch die Generation, die nur hilflos in Geräte pusten kann und hofft, dass es besser wird, aber es hat offenbar geklappt.
Wow, gute Geschichte mit in Geräte pusten.
Ja, das der Gute, das Internet.
Das Gute ist, dass wir den Teil vorher, den wir mit dir schon besprochen hatten, gar nicht aufgenommen haben.
Super. Ja, großartig. Ja, ich bin auch raus, sobald man über Michelle abledert.
Ah, verstehe, mein Fehler, sorry.
Ja, Andrea Berg ist eigentlich die immer so meckert.
Andrea Berg, na siehst du, dann wurde es gar nicht aufgezeichnet. Hättest du aber auch sagen können. Wir halten den Teil jetzt einfach kurz. Wir müssen jetzt nicht alles nochmal machen, was wir eben gemacht haben.
Nein, aber wir sagen, dass du Sven Graf Schrader heißt. Wobei, als ich dich kennengelernt habe, hieß du nur Sven Schrader. Ich weiß gar nicht, was da plötzlich für eine Adelssache, Adoption. Ich bin bestimmt der Erste, der diesen Witz macht. Genau, wir kennen uns, weil wir vor knapp 10 Jahren beim Echo zusammengearbeitet haben, als ich einen kurzen verwirrten Ausflug in die Welt des Fernsehautoren, Showautoren-Daseins gemacht habe. Und du machst es seitdem immer und warst in diesem Jahr der Autor, warst du Head-Autor von, oder einziger Autor, wie hieß das, von Sommerhaus und Promis unter Palmen?
Ja, ich mache das jedes Jahr tatsächlich beim Sommerhaus, seitdem es mit Off-Text ist, also jetzt inzwischen das 4. Jahr. Ich mache das hauptsächlich alleine, wobei jetzt gerade beim Sommerhaus dann nochmal am Ende so eine kongeniale Abnahme mit dem Sender stattfindet, wo es auch nochmal eine ganz besondere Note bekommt. Ich lege sozusagen die Grundlage. Bei Promis unter Palmen bin ich tatsächlich allein verantwortlich.
Was bedeutet denn in dem Fall Autor? Du schreibst nicht, was da passieren soll, sondern tatsächlich die Texte, die danach vom Offsprecher über die Situation gesagt werden.
Genau, ja. Also ich schreibe jetzt nicht irgendwie das Skript, das passiert ja tatsächlich alles so, wie es passiert. Mhm. Ich bekomme die fertige Sendung und schaue sie mir an, wie der erste Zuschauer sozusagen, und fülle die Tonlöcher mit Text.
Und du kriegst du auch das ganze Rohmaterial oder einfach die geschnittene Sendung?
Nein.
Ja, okay. Wir wissen nicht, wie weit wir gehen dürfen bei dir mit Fragen. Wir wollen alles wissen, wir wollen gleichzeitig deinen Job schützen. Du musst also immer so ein geheimes Codewort sagen, wenn du sagst, das ist darüber möchte ich nicht sprechen. Aber wir werden alles versuchen, Sven, ich will ehrlich sein.
Ist das ein geheimes Codewort, zu sagen, darüber möchte ich nicht sprechen?
Ja, das finde ich gut. Ich kann auch sonst so machen.
Ja.
Nein, es ist tatsächlich so, ich kann gar nicht so viel verraten, weil ich ja gar nicht in der Produktion so drin stecke, sondern ich kriege das geschnittene Werk und hab natürlich hier und da auch mal eine Frage, die ich auch hier und da mal an das Team weiterleite. Aber wenn ich das jetzt bei jeder meiner Fragen machen würde, hätten sie einen anderen Autoren, glaube ich.
Wie viel Zeit hast du denn dafür? Du kriegst das wie auf, ich hätte es fast gefragt, auf DVD oder als Stream oder irgendwo
auf
kriegst
Vinyl? Du das Zeugs?
Ja, tatsächlich, ganz am Anfang habe ich noch Sendungen auf VHS bekommen.
Oh.
Aber inzwischen bekomme ich natürlich einen Link, lade ihn mir runter, schaue es mir an. Manchmal ist das auch noch Work in Progress, das heißt, da kann noch mal was passieren. Ich lade mir den Link runter, guck's mir an und dann habe ich in der Regel so ein paar Tage Zeit, das eben dann auch zu bearbeiten, mal mehr, mal weniger.
Aber das heißt, du entscheidest dann zum Beispiel auch, ob der Offsprecher sich lustig macht über das, was da passiert, oder sich empört zeigt oder was auch immer es da für Möglichkeiten gibt, darauf zu reagieren.
Also ich biete es auf jeden Fall schon mal an. Ob es dann am Ende auch so über den Sender geht, ist eine andere Sache. Aber klar, natürlich ist das oft auch so mein Gefühl oder meine Meinung, die ich in dem Moment habe, muss man ja auch haben. Aber ein Großteil der Arbeit besteht natürlich auch daraus, dass man den Zuschauer irgendwie führt und versucht, irgendwelche Scharniere sprachlicher Natur da irgendwie reinzupflastern, damit die wissen, wie man von A nach B kommt oder Sachen zusammenfasst, einfach damit die Sendung noch für die Zuschauer noch leichter konsumierbar ist.
Wenn du das jetzt schon die ganzen letzten Jahre machst, hast du selber bei der diesjährigen Staffel gedacht, alter Falter, weil wir alle, du weißt ja vielleicht, Stefan guckt es mit so einer Mischung aus Hass und Liebe. Ich will ehrlich sein, ich finde es nur geil, auch wegen dem Hass. Und ich wüsste gern, wie es ist, wenn man da arbeitet. Wenn du so die erste Sendung oder die ersten Eskalationen kriegst und das hört nicht auf, wie ist denn deine eigene Emotion dazu?
Also es ist tatsächlich so, dass ich dieses Jahr auch wirklich von Sendung zu Sendung immer wieder überrascht wurde, weil ich glaube, wir alle waren ja immer wieder an einem Punkt, wo wir dachten, okay, was soll jetzt noch passieren? Das war krass, aber krasser kann es ja kaum werden. Und dann kam der neue Link und ich habe mir angeguckt und stellte fest, oh doch, kann. Ich war natürlich geschockt, möchte ich jetzt nicht sagen. Ich war extrem überrascht, gerade so mit den Erfahrungen der letzten Jahre. Ich meine, jeder Promi kennt natürlich das Format und weiß, worauf er sich da einlässt und wie schnell da wirklich alle Hemmungen gefallen sind und man da aufeinander losgegangen ist. Das hat mich auch überrascht. Aber ich, mir geht's da eher wie dir. Ich kann das ganz gut trennen und gehe da jetzt nicht irgendwie weinend abends ins Bett oder so. Aber ich muss schon sagen, also es waren jetzt so knapp 11 Wochen, die ich fast täglich irgendwie mit dieser Sendung zu tun hatte. Man hat danach so einen Lischer-Tinnitus irgendwie noch im Ohr und ist froh, dann irgendwie auch mal andere Sachen wieder sehen zu können.
Naja, aber und Promi, du bist ja vorher schon desensibilisiert worden durch Promis unter Palmen. Exakt. Das wollen wir jetzt nicht vergessen.
Das war doch auch das Riesendrama mit Schütteln. Und war das mit der Desiree Nick und der Oberst und wo das schon so eine krasse Mobbing-Scheiße war?
Krass. Richtig. Also, das hast du gesagt, aber ja, das nein, war mit Desiree Nick und so.
Während ich es sagte, dachte ich schon, oh nein, so meinen wir es nicht. Aber ja, das war ein aufregendes, die aufregenden letzte 2 Jahre, was den ganzen Reality-Scheiß angeht. Warum entwickelten sich das so? Darüber haben wir, also nur eine Vermutung, ne, von deinerseits gerne, aber wir haben letzte Folge drüber gesprochen, warum das auf einmal so unenthemmt, wie heißt das, so enthemmt, hemmungslos wird.
Es fällt mir auch schwer, das irgendwie zu erklären. Also gerade beim Sommerhaus habe ich es noch weniger verstanden, weil man natürlich vorher Promis unter Palmen hatte und es natürlich auch ein gewisses Echo irgendwie hatte und man irgendwie doch annehmen könnte, die Promis sind da noch sensibler und passen noch mehr auf, wie sie sich geben, weil sie eben wissen, was für ein Shitstorm dann da kommt. Teilweise hatte ich sogar den Eindruck, da wurden Promis unter Palmen zitiert. Also so 1-2 Sprüche kamen mir irgendwie bekannt vor. Also ganz großes Kino oder ja, ich helfe dir beim Packen. So. Mich hat das tatsächlich auch bei Promis unter Palmen heftiger getroffen, sage ich mal, weil man es einfach so in der Form irgendwie nicht erwartet hat. Und beim Sommerhaus wurde nochmal was draufgelegt. Aber ich glaube nicht mal, dass es dafür die Erklärung gibt. Also man kann natürlich immer, man ist immer geneigt zu sagen, das liegt jetzt an der gesellschaftlichen Entwicklung, wir sind alle irgendwie roher und wilder geworden, aber es ist halt auch das Corona-Jahr, was irgendwie, glaube ich, allen nochmal.
Wir hatten überlegt, oder ich hatte, oder irgendjemand von uns hat überlegt, ob Promis einfach verzweifelter sind, weil von denen, da hängt mehr ab für die, während die ganzen, die neue Generation Star, also Star, wie heißt das hier, Trash-Stars, ne? Das sind ja alles irgendwie so niedliche Influencer, die werden ja, ich weiß nicht, ob du auch den ganzen anderen Kram guckst, aber zum Beispiel die ganz neue Folge Staffel Love Island war ja total verstörend, weil die alle total reflektiert, selbstreflektiert und reflektiert, freundlich mit Entschuldigung, komm, wir reden noch mal drüber, wo man so dachte, oh Gott, wie gut zu wissen, dass die jungen Menschen gar nicht kacke sind. Und da dachte ich noch mehr, sind die Promis verzweifelt da tatsächlich, weil es geht ja immer darum, sich so darzustellen, wie man wirklich ist. Das ist ja nur für jemanden relevant, von dem es schon ein Bild gibt. Die Influencer haben das nicht als Job da drin, die müssen einfach nur reingehen. Ist das vielleicht so ein Druck, so ganz dringend zu zeigen, ich bin echt ein guter Mensch, ich verdiene kein Geld mehr, aber ich bin wirklich gut. Ich glaube, dass das da ja vielleicht kommt. Aber weiß man nicht.
Mag ich mir gar nicht mal anmaßen, dieses Urteil. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, das mag ganz individuelle Gründe haben. Ich glaube, dass die Selbstwahrnehmung sicherlich ein ganz großer, wichtiger Faktor da ist und es nicht so wahrgenommen wird, wie wir es wahrnehmen. Man hat das jetzt ja auch beim Sommerhaus gehört, dass da auch irgendwie die Eilfelds und Team Golds dieser Welt im Nachhinein gesagt haben, dass das Bild, was gezeigt wurde, irgendwie nicht das ist, was sie erlebt haben. Und sie hätten ganz viel Spaß gehabt. Ja, das sind einfach unterschiedliche Perspektiven, ganz offensichtlich.
Im Dritten Reich haben Leute auch viel Spaß gehabt, unter anderem. Das bedeutet ja nicht, dass da trotzdem. Naja, aber let's face it, ich finde es eine wilde. Das war bei der Abschiedsshow, du hast du nicht gesehen, Stefan, aber da haben die auch genau gesagt, was Sven gesagt hat. Man hat ja gar nicht gesehen, wie viel wir auch gelacht haben. Und dann denke ich, aber es ist auch ein bisschen egal, wie viel ihr gelacht habt, wenn dennoch. Hitler
hat ja auch die Autobahn
passiert.
Gebaut.
Ja, ja, exakt.
Die kommen dann auch immer nicht vor in diesen schlimmen Dokus.
Ja, ich glaube auch, dass uns wirklich zahllose Stunden Material von Frau Eilfeld im Gang sind, wo sie wunderschön gesungen hat.
Show wir must haben go auch
ganz viele Fitnessübungen von André Mangold nicht gesehen.
Schade.
Hätten wir sie gesehen, hätte es, glaube ich, das andere Verhalten nicht so richtig relativiert. Und ganz ehrlich, also ich sehe dann lieber die Schattenseiten als die hellen Seiten, weil deswegen gucken wir all diese Formate.
Wer will denn sehen, wie Annemarie Eifelt Spaß hat? Dafür zahle ich doch kein Geld, also im Ernst.
Was ich ja lustig finde an deinem Job ist ja, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, wenn es total eskaliert, musst du ja im Grunde fast gar nichts machen. Dann sind ja einfach auch minutenlang wirklich diese Eskalationen aneinander geschnitten, wo niemand was sagt. Du hingegen musst aber ja für jeden Tag, der endet und neu wieder anfängt, wieder eine Formulierung finden, wo der Sprecher sagt, und es geht wieder die Sonne auf über dem westlichen
über Köln oder wo das gedreht wurde.
Ja, also ich sag mal so, ab Folge 10 fängt man dann schon länger an zu grübeln, wie jetzt dieser Sonnenuntergang getextet werden könnte. Aber meistens bietet ja die Sendung dir irgendwie einen Steigbügel. Ne? Also sei es ein Satz, der vorhergesagt wurde oder irgendwas, was im Bild passiert. Ja, das ist halt so ein bisschen die kreative Challenge an dem.
Kriegst du Vorgaben, wie viel du kalauen darfst? Also ich werde ja in dieser Sendung regelmäßig unterdrückt, weil meine wirklich herausragenden Sprachwitzqualitäten nicht angemessen gewürdigt werden. Du ziehst da ja viele Kalauer Register dann doch raus aus dem, wie geht das Bild zu Ende?
Aus dem Registerschrank.
Aus dem Registerschrank.
Ja.
Aber ganz raus, alle Schubladen nochmal so mit auskippen und...
Also erstmal ist das so ein bisschen die Art, wie ich einfach schreibe. Ich glaube, deswegen bin ich damals auch irgendwie dazugekommen. Man kannte mich und hat das dann irgendwie gesehen, dass das in das Format passt. Das Schöne beim Sommerhaus ist, dass ich da wirklich extrem viel Freiheiten genieße und sehr viel probieren darf. Und von Karlauern bis wirklich schlechten Wortspielen, die so schlecht sind, dass sie schon wieder Spaß machen. Ich erinnere mich, ihr habt euch vor einem Jahr oder so, habt ihr euch mal über ein Wortspiel von mir aufgeregt. Da ging es ums das Sommerhaus auch und Team Semmelrogge und die hatten ein Spiel verloren und ich habe dann geschrieben, die Rogges haben es versemmelt.
Na ja.
Vielleicht erinnert ihr euch dunkel. Ja. Und ich finde, das geht. Also ich biete erstmal immer alles an. Mein innerer Zensor wartet draußen, während ich schreibe. Und dann laufe ich damit erstmal zum Sender und sage, guck mal, das ist mir hier eingefallen. Und das ist wirklich das Schöne, dass man da extrem viel Freiheiten genießt jetzt hier auch bei diesem Format und da einfach auch reimen darf, wenn es irgendwie plötzlich einem einfällt oder manchmal, also man arbeitet, also ich mache das natürlich auch mit einer gewissen Leidenschaft schon, möchte auch eigentlich keinen normalen Satz in so einer Sendung haben. Wenn ich irgendwie einen Satz schreibe, dann erwarte ich eigentlich auch, dass da irgendwas drin steckt und man mag das nicht immer hören und er mag auch nicht immer gut sein, der Gag, den ich da verstecke, aber eigentlich ist fast jeder Satz hat irgendwo was, wenn man ihn sich zwei, dreimal anhört, findet man das, was ich eigentlich meinte. Und zum Beispiel dieses Jahr mal ein 7 Alliteration hintereinander weggehauen. So, wohl wahr, wer wird wohl wen wählen wollen? Das merke ich, aber sonst keiner.
Nein.
Wahrscheinlich, aber es macht mir halt Spaß. Und das ist das Tolle, dass man sich da so austoben darf.
Das kann ich nachvollziehen. Der Stefan ist auch immer ganz glücklich, wenn er all seine Sachen da sagt. Und manchmal lache ich auch aus Höflichkeit. Und ich weiß, dass ich sogar tatsächlich auch zwei, dreimal mir irgendwas aufgefallen ist von dir. Weil ich nämlich sehr streng bin mit den Offsprechern. Bei Love Island, machst du auch Love Island? Nein, ne?
Nein.
Okay, bei Love Island ist es halt wirklich furchtbar, weil es dann auch noch in der Kombi mit dem eigentlich sehr freundlichen Simon Beek, aber der macht dann so eine super affektierte Quatschstimme, die nochmal klar machen soll, wie witzig das alles gemeint ist, was man macht. Das ist wirklich hart an der Grenze, deswegen bin ich da ein bisschen allergisch und ich weiß, dass ich ein paar Mal den Ehemann angeschubst habe und gekichert habe. Wegen einem Off-Text.
Und das will was heißen.
Ja, und es ist mir überhaupt nicht als störend aufgefallen. Zumal es da, glaube ich, auch nicht ganz so eine ist. Also klar hat man Bock auf Wortspiele, aber bei Love Island geht es ja wirklich einfach, lass mal noch mal was mit Pimmel und Melone und dann noch eine lustige Stimme und
ich bin erschöpft. Also ich habe tatsächlich nicht so viel davon gesehen, aber es gab so ein paar Momente, wo ich dachte, ach, das hätte ich genauso. Also ich möchte jetzt auch nicht irgendwie über Kollegen
verstehen
und so, aber tatsächlich fand ich da auch vieles, was ich gehört habe, gut. Es ist am Ende ist Geschmackssache und vieles von dem, was ich da reinhaue, wird sicherlich auch vielen Menschen irgendwie.
Ich habe dich sehr lieb dafür, dass du als allererste Reaktion gesagt hast, dass du selber ein paar Mal lachen musstest bei Love Island. Das ist sehr zauberhaft von dir. Das wollte ich nur zwischendurch sagen. Das hat kurz in mein Herzchen berührt, dass du meintest, ich fand's ganz lustig.
Aber das ist dann dieses, was du meinst, das Gespräch, wenn du mit dem Redakteur dann da sitzt, der hätte die Chance dann zu sagen, Sven, 7 Alliterationen, ja, 8, nein. Die letzte nehmen wir raus. Also das wäre, da passiert das in diesem Prozess. Oder das passiert halt nicht. Die sagen, hurra.
Genau, im Prinzip schon. Richtig.
Okay.
Mhm. Und manchmal ist es ja auch so, es fallen einem zufällig Sachen auf. Also letztes Jahr, ich kriege es jetzt nicht mehr textlich zusammen, aber da war die Sendung quasi fertig geschnitten und plötzlich fiel mir auf, hey, in meinen Lücken fehlen eigentlich nur noch ein paar Wörter, damit sich das über fast 45 Sekunden lang alles reimt, wie so ein Einstiegsgedicht. Und das habe ich dann einfach mal angeboten und dann mochte man es und dann blieb es drin. Und das sind eben diese Freiheiten, von denen ich vorhin erzählt habe. Man kann einfach echt viel ausprobieren und erlaubt es erstmal alles und raus geht es früh genug, wenn es nicht gut ist.
Und das eine ist ja, also Promis unter Palmen war Sat.1, ne? Also es gibt da auch nicht beim Buchen von Leuten wie dir, ist nicht, dass man dann bei einem Sender irgendwie quasi fest ist und der andere sagt, naja, der macht das schon irgendwie das, sondern die Buch, wer deinen Stil von Texten haben will, die buchen dich alle und im Grunde bist du dann ja auch unsichtbar für den Zuschauer. Ja, die sehen dich ja nicht.
Bis jetzt, genau. Ich bin ja ein freier Autor und mir nirgendwo exklusiv irgendwie gebunden und deswegen muss ich natürlich auch gucken, wie ich meinen Kühlschrank voll kriege und nehme auch Jobs an und kann da jetzt nicht so auf Sender achten. Das geht natürlich
nicht. Aber du machst nicht nur so Trash, oder? Oder doch?
Naja, es war dieses Jahr war es tatsächlich viel. Also es fing ja mit Promis unter Palmen an, ging dann nahtlos weiter mit Beauty and the Nerd und kaum war das rum, habe ich schon ein Sommerhaus getextet und jetzt sitzen wir hier. Ich mache aber auch andere Sachen. Also ich mache auch normale Off-Texte, sage ich mal, oder Moderationen, Showbücher und sowas auch immer mal wieder, aber in Corona-Zeiten natürlich weniger.
Würdest du auch für so aufstrebende Podcasts zum Beispiel textisch? Also könntest du mein Ghostwriter werden?
Stefan, ich höre zu. Ich bin noch hier. Bis jetzt habe ich deine Texte geschrieben und du schienst mir damit sehr zufrieden zu sein.
Naja, mir fehlte da manchmal ein bisschen der...
Der Humor?
Ja.
Der Witz. Ja, dann arbeitet ihr doch zusammen. Ich wollte noch fragen, guckst du davon abgesehen einfach nur zu Privatvergnügen auch sowas gerne? Wie ich? Und zwar alles? Frag mich.
Alles auf keinen Fall. Ich meine, ich habe auch noch ein Privatleben. Und es ist ja auch wirklich so, wenn du dich so intensiv damit beschäftigt. Also jetzt zum Beispiel so eine Sommerhausfolge, die habe ich ja, bis ich mit der durch bin, habe ich die bestimmt 10-mal gesehen.
Oh,
so,
oh Gott,
jede Szene. Also ich glaube, kein wurde so oft ins Ohr gegrölt dieses Jahr wie mir. Und zwischendurch fühlte ich mich auch schon wie die Antonia Rados, das Trash, also irgendwie total nah dran. Aber und es ist auch so, dass ich gerne dann, wenn ich sowas nicht mache, also nicht arbeite, dann versuche ich auch, solche Sendungen eher nicht zu gucken, weil du arbeitest natürlich im Kopf weiter und dann guck ich mir doch lieber eine Serie an, als das nächste Trash-Format. Auch weil man dann so 2 Wochen später nicht mehr weiß, ist das jetzt mein Gag oder habe ich den irgendwo gehört? Also deswegen trenne ich da eigentlich auch ganz gerne.
Können wir kurz noch über die Himmelspagode reden eigentlich? Oder lieber nicht?
Lass uns drüber reden.
Das war so lustig, weil wir haben uns ja auch viele, viele Jahre nicht gesehen und haben uns dann irgendwann auf der Straße getroffen und es stellte sich raus, die langjährigen Fernsehballett-Hörer werden es wissen, wir haben ja die letzte Staffel beendet mit einem Besuch in der Himmelspagode in Hohenneuendorf.
Richtig? Weil es 4 zuhörte.
Weil es 4 zuhörte. Und wer wohnt in Hohenneuendorf?
In der Himmelspagode?
Hab ich das jetzt schlecht erzählt? Ja.
Ja, also, man hätte es vielleicht noch ein bisschen spektakulärer aufziehen können.
Ja. Ja, jedenfalls wohnst du da um die Ecke. Ich wusste gar nicht, dass da Menschen leben in Hohenneuendorf.
Ja, sogar mehrere. Das ist ja eigentlich ein kleines aufstrebendes Städtchen. Das nennt sich der grüne I-Punkt von Berlin.
Was? Das nennt sich selber so, aber niemand anders nennt es so, oder?
Ich weiß nicht.
Der grüne Ibo.
Ist doch bloß.
Unser Bestes tun, damit es sich ändert. Das ist Beibürgen.
Ja, gucke, wir sind im Grunde Gartennachbarn, weil mein Gartengrundstück wiederum, ich kann es jetzt nicht genauer sagen, aber ist im direkten Umkreis von Oranienburg und ich fahre häufig durch Neuendorf, weil da der Pflanzenkölle irgendwo ist, stimmt's?
Ja, natürlich.
Lass uns mal da treffen.
Ja, da hole auch ich meine Gartensachen. Ich habe einen Garten in Lehnitz.
Oh, du bist einer von den Reichen? In Lehnitz wohnen nur die Leute, die cool sind, weil da ein See ist und alles. Gän?
3 Minuten vom See entfernt ist mein Garten.
Du Schwein.
Aber ich bin nicht reich, das war ein Glücksgriff.
Okay, dann lass uns
erzähl ich dir bei Köln.
Ich wollte gerade sagen, lass mal bei Köln treffen auf eine Bauernhortensie und dann machen wir ganz entspannt und so. Und jetzt machen wir Business. Vielleicht gehen wir auch alle zusammen in die Himmelspagode, weil die ist echt geil. Also
gestern war sie dunkel. Ich glaube, die haben gerade zu. Macht Sinn. Ja. Das war ja irgendwas.
Wobei, waren wir nicht auch in Corona-Zeiten da?
Nee, das war Nee.
Doch, nee, wir haben Masken getragen auf dem Foto vorher. Doch. Stimmt. Aber da war es trotzdem super leer und tagsüber und so. Egal.
Wir haben sogar gedacht, ob wir nicht draußen sitzen sollen. Wurscht.
Sven, hast du eine Serie mitgebracht, die du gut findest, die du uns und unseren Hörern empfehlen möchtest?
In der Tat. Nein, also ich habe lange überlegt, weil es gibt viele Serien, die mir sehr gut gefallen sind. Aber eine, die ich bisher jedem, den ich kenne, empfohlen habe und jeder, der sie sich anguckt hat, mochte sie auch, ist Norseman. Das gibt es auf Netflix. Das ist eine Wikinger-Serie aus Norwegen.
Entschuldigung.
Aber so im Stile, ja.
Wie ich gerade den Stift gezückt habe und dachte, das schreibe ich mir mal auf. Und als du Wikinger gesagt hast, habe ich einfach ganz unauffällig den Stift wieder zugemacht und dachte, erzähl erst mal. Northman.
Ja, also wir haben ja alle jetzt mitbekommen, es lief ja Barbaren jetzt auf Netflix, diese große Monumentalproduktion aus Deutschland. Northman schafft es, freiwillig witzig zu sein und nicht unfreiwillig. Ja, die sind wirklich, ist ganz, ganz lustiges skandinavischer Humor mit von blutrünstig bis wirklich total Banane. Gibt inzwischen 3 Staffeln. Vor 3-4 Monaten ist die 3. Staffel rausgekommen, die die Vorgeschichte erzählt. Deswegen kann man eigentlich bei Staffel 3 anfangen und dann 1-2 weitermachen und 30-minütige Folgen.
Und das sind einfach das lustige Leben der Wikinger, oder?
Das ist ein Wikingerdorf, wo sich natürlich das meiste abspielt, die da mit ganz alltäglichen Problemen zu kämpfen haben, wie einfallenden Jarls aus dem Nachbarstamm oder aufsässigen römischen Sklaven, aber auch echt viele politische Themen werden dort angesprochen.
WLAN, das nicht funktioniert.
Der Bruder des Häuptlings oder des Jarls entdeckt seine Homosexualität nach und nach. Wird deswegen nicht so ganz akzeptiert, während seine Frau, die so ein Kampfweib ist, immer mit auf die Raubzüge gehen darf, muss er zu Hause bleiben und darf auch nicht bei den Nachbesprechungen dabei sein.
Moment, es gibt Raubzug-Nachbesprechung?
Ja.
Warst du, ja, und natürlich. Warst du nie auf einem Raubzug?
Da gibt es so eine ganz tolle Szene, irgendwie gleich, glaube ich, erste, zweite Folge der Staffel 1. Wo sie alle zurückkommen und er erwartet sie schon und sagt, und wie war's? Habt ihr Spaß gehabt? Und so, ja, was habt ihr denn erlebt? Och, das kann man jetzt so schlecht erklären, also muss man dabei gewesen sein. Also viele Insider und so. Und dann will er halt bei dieser Nachbesprechung auch dabei sein, aber sie wissen alle gar nicht, ob sie überhaupt genug Platz haben in ihrer Hütte und eigentlich auch gar nicht genug Stühle. Aber seine Ehefrau, die ist halt dabei und die hat auch eine Kette mit Mönchs Penissen um, die sie alle geschändet und umgebracht hat. Und er ist halt das arme Weichei, der sich immer ganz toll entwickelt.
Es ist nur Humor, richtig?
Das ist Humor, genau. Das ist jetzt nicht wie Vikings mit haha, da war auch mal ein Gag, sondern das ist vor allem auf Humor mit, aber auch ein bisschen blutrünstigen Szenen zwischendurch. Aber wer sich zum Beispiel schon immer mal gefragt hat, wie die Leute es früher geschafft haben, sich in so einem Schlachtgetümmel voneinander zu unterscheiden, damit man nicht Freund umbringt, sondern nur den Feind, der sollte sich das mal angucken, der wird das nämlich mal erklären.
Oh, das müsste ich dringend wissen, wie oft ich Stefan schon fast gemördert habe, weil ich kurz nicht sicher war, wer hier mein Feind ist. Aber es ist bis jetzt alles gut gegangen.
Es klingt mir also vor allem vom Service-Charakter
auch. Es klingt ein bisschen wie What We Do in the Shadows, was ich gerade für seriös gucken muss. Und das, hast du das gesehen, Sven?
Nein.
Das ist so ein bisschen das Gleiche mit Vampiren, was auch ganz toll ist. Und da ist auch so ein Vampir, der vom großen Vampirchef, der Angestellte, der auch nie mitmachen darf. Und der eigentlich gerne Vampir werden möchte. Und der macht immer nachts alle Gardinen zu und kümmert sich um alles. Und der darf nie mitspielen. Deswegen muss ich daran denken. Und das kann ich vielleicht doch gut leiden. Ich dachte, ich mag nur Humor nicht, aber manchmal kriegt mich sowas.
Das Blutrünstige könnte...
Ja, ich mag zum Beispiel kein Obst, sorry.
Ja. Kein Obst?
Nein, ich mag zum Beispiel keine Vampir. Also sobald Vampir draufsteht, habe ich da schon keinen Bock mehr drauf. Also der kleine Vampir ging noch, aber danach hörte meine Leidenschaft auf. Das ist so Vampire und Franzosen.
Ja. What?
Ich weiß auch nicht.
Aber französische Vampire müssen ein Horror sein dann. Ich kann Vampire auch nicht mehr gut sehen, aber ich musste es gucken und war dann überrascht, dass es genau auf eine ähnlich, so klingt zumindest, auf so eine ähnlich alberne Art gelöst wird. So normale Probleme von Vampiren und dass einen die Leute mal nicht verstehen, dass man immer jeden sofort umbringen will, was in der heutigen Zeit gar nicht so gut funktioniert. Alberne, humorvolle 30 Minuten pro Folge, 3 Staffeln Northman auf Netflix.
Richtig.
Okay. Cool.
Du hast auch Damen-Gambit geguckt, oder ich sage es immer falsch, ich glaube, es heißt entweder The Queen's Gambit oder Damen-Gambit. Ich mache so eine Mischung daraus.
Ich habe beides geguckt.
Ah, ja. Du hast beide geguckt. Ah, cool. Ich habe nur, nur Damen-Gambit geguckt. Hoffentlich habe ich nichts verpasst. Mhm. Oh. Stefan, willst du sagen, worum es geht? Und dann trönen wir alle nacheinander rum, wie, ob und warum uns das gefallen haben könnte.
Ich probiere mal.
Ja.
Also, siebenteilige Serie, also, was ist das, 50 Minuten, 60 Minuten?
Ja.
Auf Netflix, beruht auf einem Roman von 1983 von Walter Tevis. Erstmal die Fakten hier aus dem Bild zu schaffen.
Wikipedia.
Weil ich finde, die Inhaltsangabe kann man ganz kurz machen. Das ist die Geschichte von Beth, die als Waisenkind ins Heim kommt, nachdem bei einem Autounfall ihre Mutter ums Leben kommt, Vater ist, wer weiß wo. Und sie stellt dann irgendwann fest, dass sie Schach spielen kann. Und irgendwie so ein Supergenie ist beim Schachspielen, lernt das dann da erst so ein bisschen heimlich vom Hausmeister in diesem Waisenhaus und macht dann Karriere. Und das kleine Problem, was sich beim Karrieremachen dann entwickelt, ist, dass sie besonders gut lernen kann, das Schachspielen, wenn sie vorher, wie sagt man denn, Beruhigungsmittel? Was ist denn das? Müssen wir gleich nochmal drüber reden, was das genau ist. Die kriegen halt in diesem Kinderheim alle so Pillen, um ruhig gestellt zu werden.
Ja, das waren Beruhigungsmittel. Das wurde dann aber irgendwann verboten, weil man das mit Kindern gar nicht machen soll.
Genau, das war für sie so ein bisschen blöd, weil ihr hat das aus irgendwelchen Gründen total geholfen, sich so diese Schachspiele vorzustellen, einzuprägen und zu lernen. Und war dann so, ich glaube, da spoilert man nichts. Ach nee, es wird auch in der ersten, man sieht das ja in der allerersten Szene gleich, dass sie, es fängt damit an, da ist sie schon groß, alles andere ist dann im Grunde eine Rückblende, dass sie irgendwie erfolgreiche Schachspielerin ist, aber vorher total zugedröhnt ist mit irgendwas. Also sie wird dann irgendwie tablettenabhängig und macht Karriere. Und das ist es im Grunde. Und wir sehen viele Schachspiele, wie sie gegen verschiedene Leute immer größer Schach spielt und...
Sie wird dann auch noch von die wird ja im Kinderheim, ich dachte, das will man vielleicht noch sagen, adoptiert.
Ja.
Vielleicht willst du den Teil noch.
Naja, sie wird dann im Kinderheim noch adoptiert.
Ja, aber von ihrem Pärchen, wo der Mann eigentlich gar kein Kind will und die Frau wahnsinnig
Genau, der Mann will eigentlich gar kein Kind und die Frau ist wahnsinnig unglücklich. Und
wird dann verlassen von dem Mann.
Wird dann verlassen
von dem Mann. Ja, der Mann hat eine Tierhaarallergie, das wird auch, glaube ich, noch erwähnt. Deswegen adoptieren sie, glaube ich, sie, weil sie
sich
kein Haustier anschaffen können.
Genau.
Und das Detail habe ich irgendwie vergessen, das ist aber toll.
Ja, und die Mutter ist dann im Grunde sowas wie so eine Begleiterin und so eine Mischung aus Managerin, Begleiterin, bisschen Mutter, bisschen Freundin, bisschen alles. Das ist schon nochmal so eine
Vorherrschende Beziehung. Die dann auch schon mal sagt, Kind, trink doch hier ruhig schon mal ein bisschen Champagner.
Genau, hier ist dein erstes Bier.
Ja.
Ja, und sie so, hold my Beruhigungsmittel.
Und es ist, Genre ist Drama. Also es ist einfach so Historiendrama, ja.
Ja, Sven, hast du es für uns geguckt oder hattest du es eh auf dem Schirm? Und wie fandst du es?
Ich habe es für euch geguckt.
Dankeschön.
Ich weiß nicht, ob der Thumbnail mich angesprochen hätte. Ich war aber tatsächlich positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe alles gesehen, von Anfang bis Ende. Ich habe mich am Ende allerdings gefragt, ob ich es nicht lieber als dreieinhalb- oder dreistündigen Film gesehen hätte, als sechsstündige Serie. Weil ich zwischendurch, also ich spiele jetzt selber auch nicht Schach. Und diese Schachspieler sind ja alle ziemlich harte Hunde, wie wir in dieser Serie sehen. Da muss man irgendwie, glaube ich, schon irgendwie eine gewisse Leidenschaft mitbringen. Aber ich fand von der Ausstattung... Von den Schauspielern und so war das wirklich toll besetzt und gemacht. Aber ich habe mich am Ende gefragt, warum habe ich es jetzt eigentlich nochmal geguckt? Also, ohne es schlecht gefunden zu haben. Aber es ist so, ich fühlte mich natürlich auch an die Schachnovelle erinnert von Stefan Zweig, irgendwie sein Buch, was uns in der Schule gegeben wurde, was ich nie vergessen habe. Und irgendwie mir doch gefallen hat und ich glaube, deswegen hat mich auch diese Serie gehalten, weil irgendwie da noch ein paar Parallelen irgendwie auch sind.
Das mit dem ganzen Schachgespiele ist ein guter Punkt. Es geht natürlich bei einer Serie oder ist ja eine Miniserie. Vielleicht muss man das nochmal sagen. Ich habe neulich erst gelernt, dass eine Miniserie bedeutet nicht nur, dass es wenig Folgen sind, sondern dass das dann auch vorbei ist und dass nicht noch wird sie nächstes Jahr wieder Schach spielen, was mich wahnsinnig nervt. Stichwort The Handmaid's Tale und man denkt so, Alter, kann die endlich mal abhauen da mit ihrem Kind und so. Das mag ich und dass da natürlich viel Schach drin vorkommt, da kommt man nicht drum vorbei. Ich dachte am Anfang auch, ach, boring. Fand's dann aber gut, weil mein Mann so ein bisschen Schach kann. Ich gar nicht. Mein Vater hat mich in viel zu jungen Jahren gezwungen, das gut zu finden, weshalb ich beschlossen habe, nein. Und ich war offensichtlich nicht so ein Wunderkind. Und der hat mir dann aber immer gesagt, das bedeutet das und das, den Zug abgeben und so, dass ich aus Versehen recht viel über Schach gelernt habe, was ich dann angenehm fand. Und wenn nicht, konnte man in diesen Schachsequenzen sehr gut pullern gehen oder schnell mal was holen gehen. Nee, na, ich wollte gar nicht vorspulen. Ich dachte einfach, die sollen mal ihr Game machen. Ich gehe schnell Hände waschen. Und ich konnte das gut leiden. Was ich, glaube ich, am allerbesten finde, ist, dass das so eine klassische Serie gibt, wo es keine richtigen Bösen gibt. Keine Bösen, die dauernd da sind und dauernd böse sind. Stefan, weiß das schon, so ewige Cliffhangerei oder so Stress, der aufgebaut wird in Serien, kriegt mich nicht. Ich weiß, dass das für Leute wichtig ist, um weiterzugucken, aber ich habe es geliebt, wie dauernd nichts passiert, wie übervorsichtig ich immer bin. Kennt ihr das? Dann wird jemand vorgestellt und man denkt sofort, na, der wird aber das und das. Und dann ist es aber nicht so. Die Leute sind im Grunde fast von Anfang an so, wie sie dargestellt werden. Freundlich, okay. Und dann wird diese Beziehung auch weitergelebt. Auch die mit der Mutter. Ich dachte immer, oh, das wird so und so enden. Und da wird die noch das und das machen. Aber nein, die haben einfach eine angenehme, ich liebe die Mutter aufgrund dieser Depression. Das ist das, was ich am besten finde insgesamt. Das hat mir sehr gut gefallen und ich liebe, dass nie das passiert, was man unterstellt, was passiert. Wollte ich mal als ersten Punkt an. Und sowas liebe ich, weil dann kann ich durchbingen, ich habe keinen Stress, ich gucke freiwillig die nächste Folge, selbst wenn keiner brennt oder irgendwas geklärt werden muss. Ja. Ihr nickt beide und augenscheinlich fandet ihr es auch angenehm, den Teil.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich sehe es genauso. Also die Mutter, die hat die Beziehung zu ihrer Adoptivtochter ist wirklich keine gesunde. Nee. Aber die ist auch an keiner Stelle so, wie man will. Ich weiß genau, was du meinst. Wie man denkt, okay, jetzt kommt die affige, etepetete Stiefmutter dann irgendwie und dann wird das jetzt ganz schlimm. Ja, und es wird aber nicht ganz schlimm. Es wird auf so eine angenehme Art ungut, aber die ist nicht die böse Stiefmutter. Oder im Waisenhaus so die Chefin. Ja, die stellen die da mit Medikamenten ruhig und so. Und ja, das ist jetzt auch nicht eine total positive Figur, die Chefin von dem Waisenhaus. Aber die ist okay. Die ist nicht so der übliche. Also wie du sagst, es gibt nicht so die richtigen Willens da drin. Auch
die Freundin, ne? Die Schwarze. Selbst da dachte ich aus irgendeinem Grund, weil die so tough ist im Kinderheim, das wird nochmal ein Problem. Die ziehen sich nochmal an den Haaren. Nein, die helfen einander. Punkt.
Und ich bin wegen all dem, also ich würde das alles unterschreiben, was ihr beide gesagt habt, ich bin so hin und her gerissen, weil es ist einerseits, finde ich, es wahnsinnig angenehm, das zu gucken. Es ist wirklich so, es gleitet so vor sich hin. Ich gucke auch die Schachszene. Ich war im Schachclub als Kind. Ich habe das richtig gelernt. Mich da jetzt wieder auch dran erinnert. Also ich finde die Schachszenen auch toll. Ich finde es auch gut, dass die stimmen, soweit man das beurteilen kann. Und die hatten auch so Berater, die wirklich darauf geachtet haben, dass der Schach.
Aber das muss Quatsch auch, ist. Du kannst auch keine Serie über Schach drehen und dann so, dann geht das Pferd eben 12 nach rechts und 3 nach hinten. Was soll schon passieren?
Ich wette, die meisten Serien hätten das irgendwie nicht vernünftig gemacht.
Ich habe eine kurze Schachfrage nur zwischendurch. Eine Figur geht doch, das ist das Einzige, was ich noch weiß. Ich glaube, es war der Turm. Geht doch 2 nach vorne und 1 nach rechts oder links. Welche Figur macht das?
Springer.
Naja, aber dass ich das weiß, ne? Diese Tetris-Figur läuft da immer. Diese eine, die so schwer einzuformen ist, das L. Okay, mehr Schachwissen weiß ich nicht. Bitte redet weiter.
Ich fand es wahnsinnig angenehm, das zu gucken. Und gleichzeitig ist das so, aber auch meine Kritik, weil in Wahrheit passiert auch nicht viel. Ich habe 4 Folgen gesehen oder 4,5 jetzt. Ich kann mir genau vorstellen, dass ich nach 7 Folgen das gleiche Gefühl habe wie du, Sven. So, warum habe ich das jetzt nochmal geguckt? Es bleibt, also dadurch, dass das große Drama eigentlich ausbleibt, bleibt natürlich auch das große Drama aus. Aber es ist angenehm, die Musik ist toll, es ist wahnsinnig toll gezeichnet, ausgestattet. Normalerweise schreckt mich das ja immer ab, diese ausgestatteten Filme, so 50er, 60er Jahre Ratchet, Amerika. Ne?
Ich hatte Angst, du würdest das hassen, weil so, wie heißt der Typ von Ratchet, den der immer alles macht? Ryan Murphy oder irgendwas. Ja.
Hätte ich auch gedacht. Ich finde es toll. Ich finde toll, wenn da nichts passiert. Die Musik ist schön. Oft ist auch keine Musik, was auch angenehm ist. Die ganze Ausstattung ist toll. Über die Schauplätze reden wir gleich noch. Und es ist so ein bisschen verwirrend, dass ich es liebe, wie entspannt das ist. Und dann irgendwas in meinem Kopf sagt, naja, aber ein bisschen mehr könnte ja jetzt auch sein als nur entspannt. Aber ehrlich gesagt, ist das schon eine große Kunst, das so hinzukriegen, dass man über viele Stunden denkt so, ach ja, das ist ja angenehm.
Und man kann es auch brauchen. Das war doch ein weirdes Jahr. Ich war eher erschrocken darüber, wie ich dauernd auf die nächste Falle gewartet habe. Jeder, der kam, ich habe wirklich jedem unterstellt, der russische Spieler, KGB, was auch immer, die Mutter. So, und dann nervt mir dann, das sagt auch was über mich aus, ne? Wie man guckt, dass man immer denkt, naja, jetzt passiert das. Und ich war immer nur glücklich, dass das nicht passiert. Ich habe mich, das ist wie ins Bett gehen, die Serie. Es ist warm, es ist so richtig, schön.
Ja, es ist so richtig Feel-Good-Fernsehen. Ich würde es auch total empfehlen für Weihnachten, so für die Weihnachtszeit.
Ja.
Hab überlegt, ob ich das meinen Eltern auch empfehle, weil ich finde, das ist wirklich, man kann das schön gucken. Es hat mich am Anfang ein bisschen erinnert an Downton Abbey. Das ist ein unfairer Vergleich, weil Downton Abbey natürlich viel mehr auch so Soap-Elemente hat. Aber was so auch dieses Kuschelige auch mit der Musik und Leute in tollen Kostümen zu sehen, finde ich, funktioniert das auf eine ähnliche Art.
Und die Stille, das ganze Nicht-Gerede beim Schachspielen, die Ruhe ist auch schön.
Und wie toll das deswegen habe ich so ein bisschen empört reagiert, gerade als du gesagt hast, du gehst dann raus, weil dafür, dass Schach jetzt auch sich nicht wirklich sofort aufdrängt als großes optisches Drama, finde ich das wahnsinnig schön in Szene gesetzt. Und sie nehmen sich auch die Zeit, ich kann mir auch vorstellen, so manchmal, gerade wenn man gar keine Ahnung hat von Schach, denkt man auch so, ja wirklich, jetzt noch, will ich das wirklich so ausführlich sehen. Aber ich finde, sie machen es ganz schön, dass es Spaß macht, denen zuzugucken.
Ja, stressen tut's nicht. Ich bin auch nur rausgegangen, als ich dann irgendwann schon wusste, wie die sizilianische Eröffnung funktioniert und so. Aber ich habe auch manchmal wirklich hingeguckt und gedacht, ach guck, dann macht man das mit der Figur. Ach guck, dann passiert das. Wie schön, dass mal nichts passiert, gerade nach dem ganzen Sommerhauskram und so dieses dauernd angestrengt sein. Aber es ist lustig, dass Sven es zu Ende geguckt hat und trotzdem dachte, warum eigentlich nochmal? Bei mir reicht diese Feelgood-Sache dabei.
Ich glaube, ich habe vielleicht auch darauf gewartet, dass da irgendwas mit dem Bösewicht tatsächlich nochmal mehr passierte. Der Borloff ist da, glaube ich, der Russe, der für mich auch ein bisschen kurz kam. Also man wusste zwar, okay, das ist jetzt irgendwie so ein cleverer Mann aus Moskau und der kann besonders toll Schach spielen, aber ich habe da so ein bisschen auf diese Ivan Drago-Rocky-Entwicklung gewartet und dass man sieht, wie er jetzt irgendwie hardcore trainiert oder ihm irgendwas eingeflößt wird, aber nö, er ist halt der Herr
Boros. Aber die trainieren hardcore, nur Beth trainiert hardcore. Es gibt ja diesen schönen,
ja, ja.
Stefan ist soweit nicht gekommen, aber ich glaube, man spoilert jetzt nicht so viel, wenn man sagt, dass sich irgendwann so ein bisschen rausstellt, dass die Russen deswegen so gut sind, weil die miteinander spielen, also miteinander trainieren. Deren Geheimnis ist eben nicht jeder gegen jeden, sondern wenn du eh schon irgendwo rausgeflogen bist, gehst du zu dem, der noch drin ist und gibst dem sein Wissen weiter, was ich nicht wusste, was ich eine coole Idee fand und was für die Geschichte dann kurz auch nochmal ganz hübsch wird. Ist jetzt keine Riesensache, aber übrigens, das fiept mir im Hintergrund, falls ihr euch wundert, hier jault die ganze Zeit der alte Hund, weil der langsam ein bisschen verrückt wird. Also einfach ignorieren, der jault so ein bisschen vor sich hin.
Ich glaube, den hört man gar nicht.
Also, Peter.
Also die Beth, die macht ja so ein Trainingslager da quasi dann auch. Ne? Ich will auch nicht zu viel verraten, aber ja, da fühle ich mich tatsächlich an Rocky auch erinnert. Ich dachte, jetzt fehlt es nur noch, dass sie irgendwie Schweinehelden von links nach rechts trägt oder so und stellt, aber
ich fand ganz schön, das kam irgendwann vor in dem Gespräch, wo sie von der Time-Journalistin interviewt wird, da ist sie noch ziemlich jung und kriegt zuerst die nationale Aufmerksamkeit und die fragt irgendwie sowas wie, dass es ja nur ums Gewinnen geht und da sagt Beth sagt irgendwie so einen Satz wie, nee, beim Schach geht es halt nicht nur ums Gewinnen, sondern es ist auch einfach ein schönes Spiel und es ist einfach schön, das zu genießen. Das fand ich einen guten Punkt, ich hatte aber auch das Gefühl, dass genau der eigentlich zu kurz kam in der ganzen Geschichte, weil bis dahin ging es auch nur darum, oh, wird sie gewinnen? Ja. Wird sie jetzt gewinnen und jetzt auch gegen den noch? Ja. Und ich fand das ganz schön. Vielleicht kommt das später auch noch ein bisschen mehr. Also einfach zu und ich meine, so ist Schach ja auch. Also dass du wirklich dir das angucken kannst und dich da reinknien und sagen, was ist das für ein geiler Move, dass jetzt auf die Weise du gewinnst, wenn alle schon denken, du kannst gar nicht mehr gewinnen. Und das so zu feiern, fand ich ganz schön dann.
Also diese Besessenheit, die diese Schachspieler irgendwie haben, die finde ich, kamen echt auch ganz gut rüber, selbst beim Publikum. Ich habe mich manchmal dabei erwischt, dass ich dachte, was sind wir Menschen für komische Wesen, dass wir so ein Geschissel um so ein Spiel machen und dass da irgendwie dann 30 Leute drumherum stehen und mit kleinen Minischachbrettern das nachspielen, was die Meister da gerade fabrizieren. Aber wo ist das nicht so im Leben? Ob es nun Fußball oder Schach ist, so. Und ich selber habe wirklich keine Ahnung von Schach. Ich kann sagen, bei meiner Geburt war ein Schachbrett anwesend, weil meine Eltern, bis es soweit war, Schach gespielt haben.
Oh, du warst der kleine Bauer.
Ich habe sogar rausbekommen, wahrscheinlich.
Ich setze Sven.
Und ich habe sogar rausbekommen, dass Damengambit in irgendeiner Schachhandschrift einer der ältesten sozusagen in meiner Heimatstadt sogar aufbewahrt wird. Das ist die sogenannte Göttinger Handschrift. Das ist so eine der ältesten schriftlichen Überlieferungen irgendwie, die wo Damengambit eben auch vorkommen. Das heißt, irgendwie hat das gut gepasst, dass ich mir das jetzt angucken durfte.
Warum haben deine Eltern nicht versucht, dir das beizubringen?
Gute Frage. Vielleicht haben sie mich nicht für clever genug gehalten.
Stefan, hast du das freiwillig gemacht oder wurde dir das ans Herz gelegt? Also, Schachspielen damals.
Wie das anfing, weiß ich nicht mehr. Aber bestimmt habe ich das freiwillig gemacht, weil sonst hätte ich das nicht gemacht. Ich weiß aber auch, dass ich zu diesem Schachclub irgendwann nicht mehr hingegangen bin. Also das war irgendwie ich war wirklich sehr jung und das war auch irgendwie ziemlich nerdig und dann ist das halt auch ein bisschen frustrierend.
Und so bist du nicht, ne? Entschuldigung. Ich guck mal kurz, was hier unten ist.
Und ich weiß, dass sich das irgendwann, also wenn man das dann halt nicht so ganz ernst nimmt, ist das halt auch ein bisschen, man verliert dann halt auch viel am Anfang. Das ist halt auch ein bisschen mühsam. Aber dann hast du so dieses Punktesystem und arbeitest dich nach oben und sowas und das ist schon auch schön. Wir müssen jetzt endlich mal darüber reden, dass das zu großen Teilen in...
Ich wollte nur noch eine Sache sagen, die ich vergessen habe zu sagen und die ihr nicht erwähnt habt. Ich glaube, dass die nicht einfach nur Schach spielt, sondern ich glaube, dass sie im Spektrum ist, wie ich bin ja der Moderator am Spektrum, wie ich glaube. Ja. Das ist nicht einfach nur, also man sieht auch an ihren Verhaltensweisen, dass sie da sehr, ich keine Ahnung, was es ist, Alzheimerisch, ADS, was auch immer, aber die ist da sehr fokussiert drauf, auch weil ihr das, glaube ich, Stabilität gibt, weil die damals schon einen Kinder haben. Das ist ja auch kein Autounfall gewesen, sondern, glaube ich, Selbstmord, den ihre Mutter da mit dem Kind versucht hat und so. Also die ist auch nochmal sehr speziell, Stichwort diese Leidenschaft. Und ich liebe auch erstens das an ihr, dass sie menschlich nicht so richtig lange Zeit nicht richtig vorankommt mit der Liebe und mit Freunden und mit eben merkwürdig sein, was ja mein Herz immer sehr berührt. Und ich mag auch diese Sache mit den Drogen. Ich bin froh, dass sie das mit reingenommen haben. Und ich hatte am Anfang Angst, dass es so ein Riesending wird, dass die durchgängig drogenabhängig ist, weil sowas stresst mich. Aber das ist immer da, aber nicht so dolle, weil sie diese Drogen ja vor allem braucht, um mit sich alleine im Kopf zu spielen, ne, um dann auch besser zu werden und zu gewinnen. Und es gibt immer wieder Phasen, wo sie nichts trinkt oder sie substituiert dann die Drogen mit Alkohol und irgendwas Neues kommt immer noch dazu. Aber es ist nicht so durchgehend, dass man denkt, ah, die Frau mit dem Drogenproblem. Das finde ich schön gelöst.
Jetzt haben wir aber ganz schön viel gespoilert.
Nur, dass man jetzt nicht denkt, dass sie die ganze Zeit an der Nadel hängt. Das ist super wichtig, aber es ist dennoch nicht das Hauptthema. Das finde ich schön.
Habt ihr es denn auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
Ich habe es auf Englisch geguckt. Aber
ich habe es auf Deutsch geguckt, weil ich dachte, ich verstehe sonst nichts.
Ja, ich habe es auch gemacht. Und als sie in das Kinderheim kommt, da ist irgendwie diese Miss Lonsdale, die dort diese Etikettenkurse oder sowas gibt, ist dir auch aufgefallen, dass die irgendwie eine männliche Synchronstimme hatte? Ich musste dann sogar gleich mal googeln, ob das sozusagen ein Mann als Schauspieler ist, der eine Frau spielt und ob da noch irgendeine Wendung kommt, kam aber nicht mehr. Ich habe es nicht rausbekommen, aber irgendwie wirkt es so, als hätten sie gemerkt, oh, die Sprachrolle ist so klein, da holen wir uns jetzt keinen Sprecher.
Nehmen wir einfach hier den Regieassistenten, der schnell nochmal
sagt. Ja, red mal ein bisschen sanfter.
Ja, und ja, genau die Drehorte wollten wir
nochmal. Nein, halt, ich muss dich jetzt mal fragen, weil du bist meine Tabletten-Expertin. Dass Beruhigungsmittel irgendwie helfen, weißt du, wie das funktioniert?
Nee, aber ich könnte mir vorstellen, weil ich ein bisschen ähnlich bin, ich glaube, man hat manchmal, also mir würde es helfen, auch angenommen, ich würde Drogen nehmen, würde mir das in Momenten helfen, in denen in meinem Kopf zu viel los ist. Ich glaube, dass einen das dann vielleicht ein bisschen konzentrierter macht. Und Leute, die ADS haben, wobei das ist was anderes, neigen ja dazu, durch eher Aufputschmittel wie Koks entspannter und konzentrierter zu werden. Das wäre da jetzt so ein bisschen, da hätte ich gedacht, Beruhigungsmittel lässt einen ja vielleicht nur pennen. Ja, damit kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Ich glaube, die brauchten das nur um. Es macht auch keinen Sinn, auf der einen Seite Alkohol und auf der anderen Seite Beruhigungsmittel. Das ist ja nicht exakt das gleiche, richtig? Das gleiche Ergebnis im Kopf.
Ich fand interessant den Punkt, es gibt irgendwann eine Schlüsselstelle, wo ein Arzt ihr Sedativum geben würde und sie sagt nein, Tranquilizer, ich weiß gar nicht, wie das dann auf Deutsch heißt. Und wo ich jetzt zum Beispiel gar nicht den Unterschied gewusst hätte zwischen Tranquilizer und
Sedative. Das eine macht ab und das andere down, aber in der deutschen Übersetzung sagen sie nicht, Tranquilizer, sondern dann nennen sie einen Produktnamen, ne? Sven, da sagen sie, ich will lieber Dizzen.
Okay.
Ja.
Ist auch
genau, das ist der Arzt in Mexiko.
Genau, der sagt, das ist in Mexiko frei und so weiter und so fort. Ja.
Genau.
Ja, wurscht.
Ja.
Drehorte. Es ist zu unfassbar großen Teilen in Berlin gedreht.
Ja, und ich.
Ist mir sogar aufgefallen.
Exakt, mir ist es nämlich auch nur aufgefallen, weil ich nie recherchiere. Es gab so einen Moment, wo sie zu dem großen Las Vegas Turnier fährt und das ist von außen sehr, wobei ich überlege zwischenzeitlich, ob die das mit Absicht machen, eher schlecht. Man merkt so richtig, nichts davon hier stimmt. Und dann geht sie aber in ein Haus rein. Ich dachte, das kenne ich doch. Stichwort der Echo, wo der Sven gerade da ist, nämlich das Palais am Funkturm, wo die furchtbaren und gleichzeitig super coolen Aftershow-Partys vom Echo immer stattfinden, weil das tatsächlich richtig, ja, so ein 60er-Jahre-Raum ist mit viel Holzpaneelen und riesige Wendeltreppe. Und ich sag die ganze Zeit, das ist doch da, das ist doch da. Die haben innerhalb dessen, glaube ich, nochmal was geändert. Die haben diese das Treppenhaus verdoppelt und so Kram gemacht. Und dann habe ich angefangen zu googeln und dann ist es mir nur noch aufgefallen. Die sind später noch im Kino international auf der Frankfurter Allee, das hat Stefan noch nicht zu Ende geguckt, letzte Folge, das ist so geil. Alles, was in Russland spielen soll, macht total Sinn, haben die in Berlin gedreht. Ja, andere Sachen habe ich nicht entdeckt.
Ich habe es tatsächlich nicht an irgendwelchen Schauorten erkannt, doch schon, aber am Berliner Affenhaus.
So. Ja, ich auch.
In Mexiko, da habe ich nämlich noch gedacht, mein Gott, waren die Mexikaner nicht so Primaten in den 60er Jahren, weil das da einfach so abgerecht aus und das konnte ich mir nicht vorstellen und es kam mir auch einfach sehr bekannt vor und ich glaube, ich habe sogar den Orang-Utan erkannt an der Art, wie er sich gekratzt hat oder so. Auf jeden Fall habe ich das dann nochmal geprüft und tatsächlich.
Ich dachte, es wäre der Tierpark gewesen, weil das Löwenhaus sieht im Tierpark so aus, aber es ist halt der ganze 60er-Jahre-Schüssel. Ich glaube, weil wir so viel von dem 60er-Jahre-Scheiß haben und weil wir viel historischen Kram haben. Daran habe ich gestern erst gedacht. Ich meine, die Vereinigten Staaten gibt es doch erst seit wie viel? 200, 300 Jahren?
Aber in den 60er-Jahren gab es die ja schon.
Es wird ja später dann eben in Russland viel gedreht und da brauchtest du dann große Paläste und ich weiß nicht, ob die im Dom waren oder so, aber du siehst dauernd wirklich tollen, richtig historischen Kram, den die Amis nun wirklich nicht hatten. Und deswegen
das Bode-Museum spielt Paris.
Ah, ich habe überlegt, wo das ist. Das Bode-Museum. Sowas liebe ich immer. Da werde ich ganz aufgeregt, wenn ich Sachen wieder entdecke.
Ich muss jetzt mal kurz Folgendes gestehen. Ich hatte 3 Folgen gesehen, als wir gestern spazieren gegangen sind, Sarah. Ich habe irgendwo auf Twitter gesehen, das hat uns auch jemand geschrieben, so nachdem wir sollten das angucken, weil da so viel Berlin auch vorkommt. Und ich habe gedacht,
DHL!
Telefon!
Das passiert immer, wenn jemand Berlin sagt.
Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass sich die Handlung nach Berlin verlagert. Ich habe das nämlich in den ersten 3 Folgen.
Mach ruhig aus, Sven, easy.
Ja,
mach mal. Wir reden weiter so lange. Du dachtest, die sind jetzt hier stehen am Prenzlauer Berg rum und kaufen einen Latte Macchiato?
Naja, das kann ja, ich meine, so wie es in Paris und Moskau spielt, hätte es ja auch eine Folge in Berlin spielen können. Und ich habe es in den ersten 3 Folgen original gar nicht gemerkt. Und dann hast du das erzählt und dann habe ich das nachgeguckt und es ist so krass. Es gibt auch diese Highschool, das ist die Max-Tautschule in Rummelsburg. Die kenne ich, da bin ich dauernd mit dem Hund dran vorbeigefahren. Das spielt so deren so eine Highschool.
Ja.
Und das ist wirklich ein markantes Gebäude. Und ich habe das alles nicht erkannt. Oder dieses Modegeschäft, in dem die sind, ist das Humana an der
Frankfurter Allee. Ich wusste das. Oh Gott, ich schwöre, ich habe zu Christoph gesagt, das sieht aus wie am Humana Frankfurter Tor. Und ich dachte, naja, warum sollten die im Humana am Frankfurter Tor drehen? Das war, bevor die dann in Las Vegas gedreht haben. Auch die Russischschule ist ganz sicher in Berlin, weil ich weiß, ich kannte den Ort nicht, aber man sieht an den Pflastersteinen und man sieht ja an so bestimmten Sachen manchmal, welche Stadt es ist.
Es ist fast alles, es gibt ein paar Orte, die sind in Kanada, aber fast alles, selbst das Waisenhaus ist das Schloss Schulzendorf irgendwo bei Berlin.
Keine Scheiße.
Und es ist so toll, weil das gibt dem Ganzen nochmal so eine Bonusebene. Aber ich fand, ich habe das alles abgekauft als Amerika 60er Jahre. Mir ist das nicht aufgefallen und ich fand das unabhängig davon so schön in Szene gesetzt. Und das ist mal das, was du am Anfang gesagt hast. So manchmal nervt mich ja diese Ausstatterei. Da konnte ich mich komplett da reinfallen lassen in das, was in die Klamotten, in die 60er Jahre Haftigkeit, in die Architektur, all cool. Das. Wunderschön.
Ich hatte auch ein bisschen Bock auf Schacht dann trotzdem bekommen. Das ist bei mir wirklich leider falsch konditioniert worden, weil, wie gesagt, Kafka musste ich gleichzeitig auch noch gut finden. Ich war einfach zu jung für das. Aber wenn hier der feine Ehemann das schon kann, vielleicht versuche ich es mal. Ich habe nur Angst, dass ich dann permanent irgendwelche Schachmomente habe. Wobei ich das
Rätsel gelöst habe. Sarah, es wird wieder sein, wie immer. Du wirst es nicht kapieren und gewinnen.
Das ist sehr wahrscheinlich.
Ich wollte es mir auch noch mal beibringen selber. Vorletztes Jahr ein Projekt gehabt, wo ich immer sehr viel S-Bahn gefahren bin, immer von Hohenneuendorf nach Adlershof, also so eine Stunde S-Bahn und dachte mir, wie nutzt du diese Zeit? Und habe dann angefangen, mir Schach versucht selber beizubringen und habe aber nur gelesen, bis mein Datenvolumen alle war und dann
war auch so Neuzeitprobleme. Lass mal beim Pflanzenkölle zusammen eine Runde spielen, aber was ganz Leichtes.
Ja.
Einfach nur Bauern.
Ich brauchte irgendwie
erstmal nur eine Bauern. Ich will mal noch sagen, dass Kommissar Kuttner eine Schachsache selber gelöst hat. Da war ich super stolz drauf, weil ab irgendeinem Punkt gibt man doch so Züge ab oder schreib die in so einen Briefumschlag. Und wir dachten immer, was soll das denn? Und dann haben wir erst gepeilt, augenscheinlich musst du den nächsten Zug da reinschreiben, wenn du vertagen willst, damit man nicht nachts in den 60ern sehr viel googeln kann, wie das zu lösen ist. Und das wusste hier keiner außer mir und ich denke, ich kann jetzt Schach spielen.
Okay.
Wie schwer soll
ich wollte noch sagen, weil wenn ihr es beide auf Deutsch gesehen habt, habt ihr nicht den schönen Satz gehört, wenn die Mutter irgendwann ihre Tabletten wieder haben will, dann sagt sie den wunderschönen Satz, my tranquility needs to be refurbished. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt hat. Ich dachte, das wäre ein schöner Satz, den man sich auch irgendwie, my tranquility needs to be refurbished.
Ich erinnere mich
daran. Merke, es hat jetzt nicht ganz die Wirkung. Es hat ungefähr immer die gleiche Wirkung.
Doch, wenn doch, einzelne, du siehst meine Gänsehaut.
Einzelne Sätze zitiere aus, naja.
Ja, auch in all den Jahren nicht. Wie oft du schon, da muss man dabei gewesen sein, Momente mir angeboten hast.
Ja.
Aufs Mikro gehauen. Aber unterm Strich fanden wir es schön und das ist auch ein guter Feiertags-Binge, wenn nichts passiert und man traurig ist.
Weil es auf eine Art ist es egal. Aber auf eine sehr, auf eine sehr, sehr, sehr schöne
angenehme
Art.
Ja,
angenehm. Auf eine wahnsinnig angenehme Art ist es egal. Ja.
Cool.
Ja, mit Monopoly hätte es vielleicht eine andere Wirkung gehabt. Also so werden.
Ja, aber es nervt auch überhaupt nicht, die Schacherei. Das muss man nochmal sagen für Leute, die denken, weil ja auch nicht viel gesprochen wird und man guckt entweder hin oder man geht kurz Hände waschen.
Ich finde, eine Gefahr hätte auch sein können, dass sie nervt, weil die Schauspielerin ist ja irgendwie toll, aber auch sehr markant. Und ich hatte auch eine Weile gedacht, so man setzt da schon sehr auf diese Frisur von ihr. Aber die ist toll. Die ist genau die richtige Menge anstrengend und
jetzt wo du sagst, finde ich sie ein ganz kleines bisschen zu speziell, weil das hat mich, fällt mir jetzt ein, auch genau, die sieht toll aus, die hat ein tolles Gesicht, die muss ja auch nicht viel machen, wie lachen oder so, das passiert ja glaube ich durchgehend gar nicht. Die hat ein gutes Gesicht, das man einfach nur so hinhält und dabei intens guckt und das ist mir tatsächlich ein kleines bisschen zu viel. Ich finde die Haare auch, das ist die ganze Zeit, sieht man, dass das eine Perücke ist. Da bin ich so, aber das lasse ich noch durchgehen. Dafür sind alle anderen Figuren auch toll. Die Männer sind alle toll, finde ich. Alles tolle Mann. Außer dieser Schachmeister. Ist der nicht irgendein Kinderstar? Der mit diesem affektiven Ledermantel?
Der war bei Game of Thrones
Der Zwerg.
Unter anderem dabei. Nee, nicht der Zwerg, aber der hat dann, ich weiß nicht, wie sehr ihr im Thema seid, aber Bran irgendwie versucht, zum Wurzelmann zu bringen oder so. Und der Typ, der bei ihr irgendwie nicht so richtig Chancen hatte, aber ihr dann ja auch irgendwie nochmal einen Hausbesuch abgestattet hat, das war der Stiefbruder von Harry Potter.
Ah, na und der sieht aus vor allem aus wie der eine aus der Anwaltsserie, der Ally McBeal. Da war doch dieser Kleine, der auch so ein bisschen eng stehende Augen hat, den man auch der so ein bisschen kleine Traurige bei Ally McBeal, so ein Anwaltstyp, der sah dem sehr ähnlich, fand ich. Aber das hilft euch gar nicht weiter. Ich suche, in welcher Kinderserie der Junge mitgespielt hat. Thomas Brody Sangster heißt der. Ist ein Brite, deswegen auch. Ach nee, wir sind ja bei dem anderen, ne? Wir sind ja bei dem Schachnerd. Entschuldigung, bitte macht weiter, ich will gucken, wo der das Kinder... bei Love Actually! Weil tatsächlich war der Sohn.
Oh Gott, deswegen habe ich den so gehasst. Das ist die schlimmste Figur in Love Actually, dieses Kind
das
mit der Mutter, die gestorben ist.
Und vor allem sieht der jetzt immer noch aus wie das Schlagzeugkind. Der sieht die ganze Zeit aus wie 11. Dem glaubst du doch nicht, dass der ein Schachweltmeister ist, nur weil der einen Schnurrbart und einen Ledermantel hat.
Warum ich den sofort...
Der ist 30 schon.
Ne? Der sieht überhaupt nicht, das Tom Schilling-Phänomen, für immer aussehen wie 12.
Oh, fuck.
Ja, ach cool, ich wusste doch,
dass der Kinder haben sich jetzt so ein paar Dinge miteinander verknüpft bei mir im Kopf. Mhm. Ja.
Und den fand ich deswegen irgendwie cool. Die Rolle mochte ich, aber passte da nicht hin, weil der sah aus wie verkleidet.
Nein.
Ja, auch mit dem Hut und dem ganzen Quatsch. Aber der Schachnerd, der Stiefbruder von
das Messer.
Harry Potter war, der war schon geil. Das mochte ich gern, diese angedeutete zwischenmenschliche Beziehung, die da so in diesem Haus versuchen. Das war toll. Da zeigte sich, finde ich, auch nochmal dieser Spektrumskram. Sie so, nein, wir machen immer nur Schach, auch wenn ein so, das fand ich irgendwie toll. Ja, ich bin jetzt durch. Ich bin nur stolz, dass ich den kleinen Jungen erkannt habe.
Cool.
Aber weil ihr es gerade angesprochen habt, nur eine kurze Sache zur Beth. Also es gab tatsächlich so eine Handvoll, ich würde es gar nicht mal irgendwie negativ jetzt auslegen wollen für die Serie, aber so ein paar Momente, wo ich dachte, ach, da wird jetzt aber sehr deutlich geschauspielert, was ihr durch den Kopf geht. So, also irgendwelche so kleine Erkenntnisgewinne oder so, die wurden mir ein bisschen zu over Spektakel, aber
ja.
Ein paar Sachen waren auch vorhersehbar. Passiert. Sie waren nur nicht so vorhersehbar. Also man hat den Menschen, finde ich, immer unterstellt, dass sie gleich furchtbar werden. Das passierte nicht, aber man kann vor allem gegen Ende schnell sagen, na ja, jetzt passiert das und das und dann passiert das auch. Aber das verzeiht man irgendwie, ne? Weil einen das sonst nicht nervt. Also
alles auch so diese ganzen, ist einen so einkuschelt.
Ja, und ich meine, die Kulissen, wo sie im tatsächlich dann im Funk, im Palais am Funkturm sitzt und man durch die Scheiben so ein Panorama von was auch immer sieht und sich das Wasser noch nicht mal bewegt. Also das ist so ein Blick auf den Fluss und du siehst, dahinter stehen zwei Praktikanten, also natürlich nicht, aber mit so einem großen Schild und bewegen das vielleicht noch ein bisschen. Da dachte ich, ach Mensch, bei all der Kohle hätte man das da schöner machen können. Oder es ist ein Stilmittel, habe ich mir überlegt.
Das Gleiche habe ich mich auch gefragt. Es gibt das auch, wo die in Las Vegas, wo sie und die Mutter rausgucken.
Ja.
Und das sieht so weird, falsch und künstlich aus. Das habe ich auch, genau das habe ich mich da auch gefragt. Im Auto, finde ich, funktioniert es ein paar Mal. Es gibt so ein paar Autoszenen, die so ganz intim sind und wo du durchs Rückfenster siehst, wie sich irgendwas bewegt. Das ist auch ganz offensichtlich computergeneriert. Mhm. Aber da habe ich gedacht, das ist irgendwie schön. Vielleicht ist das auch Absicht, das so ein bisschen
künstlich zu lassen. Ja, diese alten 60er-Jahres-Szenen, wo Leute 5 Minuten lang so sich unterhalten, ne, und keiner auf die Straße guckt. Und im Hintergrund läuft auch mal jemand mit einer Leinwand vorbei, um klarzumachen,
Ja,
das können die mit Absicht gemacht haben, weil das ist ja wirklich so ein Stilmittel, auch so ein früheres, so Cary Grant sieht man doch auch immer in Schwarz-Weiß für 10 Minuten auf seine Fahrpartnerin gucken und keiner macht einen Unfall und so. Das könnte vielleicht mit Absicht sein.
Ja.
Ja, ich glaube auch, als die beiden in Mexico City auf einem Balkon stehen und auf die Stadt gucken.
Stimmt, auf Mexico City.
Ein bisschen aus wie Lummerland oder so, ein bisschen merkwürdig. Oder die Flugzeuglandung in Moskau.
Vielleicht war auch einfach das Geld zu Ende und da haben sie gedacht, oh, das können wir jetzt aber so ausgeben, als wollten wir mit Absicht das jetzt nicht so ausmalen hier alle kleinen.
Ich mochte auch, dass die Russen nie der wirkliche Feind sind. Die Russen sind ja immer der Feind in so Ami-Geschichten und ich mochte, dass die unterm Strich dann alle voll okay waren und eigentlich sogar die besseren Spieler, weil sie eben zusammenspielen. Und auch da hatte ich dauernd Erwartungen und nichts war, außer dass man nicht saufen durfte und dass man nicht allein auf die Straße gehen durfte und so. Das fand ich auch angenehm. Ich bin ja großer Russen-Fan und spreche auch fließend.
Aha.
Mhm. Aber ich werde es jetzt nicht machen. Also, wir halten fest, es hat uns sehr gut gefallen und wir haben Sven auch nicht geärgert, indem wir ihn gebeten haben, das für uns zu gucken oder mit uns zu gucken.
Für uns zu
gucken? Nein, aber nach Sommerhaus, was hätte da jetzt noch kommen können?
Ja, true.
Nein, es war tatsächlich entspannt. Ich habe mich zwischendurch gefragt, wieso ab 16, aber das wird wahrscheinlich an diesem Drogenkonsum gelegen haben.
Ach so, ja, mehr passiert aber auch nicht ab 16, ne?
Nee, eigentlich nicht.
Nee. Noch nicht mal.
Ich finde, wir haben es wirklich hart durchgespoilert jetzt. Aber okay, es ist ein bisschen egal.
Passiert ja eben auch nichts. Was willst du denn, wenn da keine Spannungsmomente sind, kannst du die auch nicht spoilern.
Naja.
Es wird halt schon gespielt. Ja, dann hören wir jetzt auf. Wir müssen eh auch noch deine Hausaufgabe machen. Ja. Auch Sven, das war so schön, dass du da warst und mit uns darüber gesprochen hast, auch über deinen Job. Wir waren ganz aufgeregt, ehrlich gesagt.
Ach, Quatsch. Aus Freude. Menschen wissen ja gar nicht, dass es dich gibt. Ich habe gedacht, du musst jetzt auch mal vors Mikro gezerrt werden, um auch so ein bisschen an der Desillusionierung von, Desillusionierung? An der Mythoszerstörung von Sommerhäusern und sowas zu arbeiten. Da sitzen ganz normale Menschen, die damit ihren Kühlschrank füllen.
Richtig, mit riesiger Leidenschaft und viel Spaß. Nein, aber das ist tatsächlich, glaube ich, was, da möchte ich auch nochmal eine Lanze für die ganzen Kollegen brechen, weil natürlich auch echt viel Kritik jetzt kam und so. Und ich glaube, keiner hat wirklich ahnen können, was sich da entwickelt. Und ich bin immer wieder erstaunt. Und es gibt viele Momente, wo ich mir echt denke, Mensch, die Kollegen in Köln machen echt eine geile Sendung. Also ich finde, das wird
Dieses Fass können wir jetzt nicht mehr aufmachen. Das tut mir leid. Da wäre ja so viel zuzusagen.
Wobei, ich finde es so geil. Ich unterschreibe es einfach, Sven. Von mir kriegst du so eine blanke Unterschrift. Wir sehen uns in Hohenneuendorf beim Pflanzenköller, hattest du gesagt, auf eine kleine Partie sizilianischer Einstieg. Nee, wir wollten ja nur Bauern spielen, ne? Erstmal nur Bauern spielen.
Ich dachte nur schaukeln.
Ach so, man kann da schaukeln?
Da gibt es ein Spiel? Ja, natürlich.
Ja, dann bringe ich ein Schachbrett mit, wir schaukeln und stellen das daneben und sagen, dass das Bauern schaukeln.
Ah, ja, in Pflanzenköln, in Hohenneuendorf kann man schaukeln?
Stefan, das ist nicht dein Ort. Das ist ein Ding zwischen mir und Sven. Wir im Oder-Kreis Oder-Havelland, das ist eine eigene Geschichte, da kannst du leider nicht mitsprechen.
Und wenn du da ohne Kind auftauchst, wird das auch nicht so gern gesehen. Mhm. Insofern.
Bist du beim Bauhaus mal reingefahren? Da gibt's ja ein Bauhaus mit, Achtung, Drive-Thru für die ganzen Handwerker. Klar. Naja, ich war nur einmal mit einem Handwerker da, weil natürlich für eine Rolle Klebeband darf man da nicht reinfahren. Aber eigentlich möchte ich dauernd reinfahren und große Baustoffe einladen. Das ist ganz toll. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Man fährt rein und sagt, hier eine Wand aus was weiß ich und dann wird einem das hinten reingelegt. Na, wir haben so viel vor, Sven. Ich will jetzt, Stefan hat da keine Ahnung, wir machen noch mal eine richtige Party da im Oderhavelland.
Bitte. Sven, machen wir auf jeden Fall. Es war mir eine Freude.
Uns auch. Sven, vielen lieben Dank, Sven.
Tschüss.
So, wie schön das war, das war mit dem Sven.
Wir haben aber noch, ich habe noch einen Hass hier auf dem Konto.
Ja, wir müssen noch eine Hausaufgabe, hast du noch? Die habe ich dir gegeben, weil ich ja auf Twitter dazu aufgerufen habe, dass Leute Vorschläge machen sollen, weil ich immer nicht weiß, wie man eine Hausaufgabe googelt, ehrlich gesagt. Und da ist mir, sind mir
du
tolle
musst
Sachen.
Du musst die Hör zu abonnieren, habe ich dir schon öfter gesagt.
Oder aber ich will das irgendwie nicht. Und nein, dann hat man doch immer nicht. Die nein, für nein. Die nächsten zwei Wochen ja. Und nicht für jetzt. Und
nein,
so.
Willst du auch nicht.
Und die Menschen dazu aufzurufen, macht mir viel mehr Spaß, denn es kamen tolle Sachen und unter anderem hat ein Twitter-User geschrieben, dass du bitte Sunny Wege zum Glück oder irgendwas.
Wer bist du wirklich?
Ah, wer bist du wirklich? Na, ist ja fast das Gleiche. Fritzi, der Himmel muss noch warten. Das solltest du gucken, weil seine Frau das geguckt hätte und von dem ganzen Hass, den sie dabei empfindet, so überfordert ist, dass sie im Grunde einfach nur so den Hass teilen wollte. Und da bot es sich natürlich an, dass du das guckst und jetzt bin ich sehr überrascht.
Ich kann ihr helfen.
Gespannt,
ich kann ihr helfen.
Okay, du kannst ihr helfen? Hm. Ja, mit all dem Hass? Nimmst du Hass davon auf dich?
Ich habe ehrlich gesagt... Wie so ein
Hasspackesel.
Ja, aber,
Hassesel.
Aber ich bin ja schon, mein Hasspackesel ist schon voll gepackt mit meinem Hass.
Ach so. Na, ach, vielleicht kann der Mann von ihr, dass der Mann, dass ihr beide euren Hass auf dem freundlichen Twitter-User habt. Naja, du kannst ja erstmal, vielleicht ist es
das
ja gar nicht.
Das müsste man nochmal recherchieren, wie das wirklich dann funktioniert. In dieser Metapher haben wir uns aber gründlich verrannt. Mhm. Sunny, wer bist du wirklich?
Das fängt schon so gut an. Schon die Art, wie du Sunny sagst, sagt alles. Die bricht deine Stimme.
Sunny Richter kennen wir natürlich alle aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Da ist die anscheinend seit ein paar Jahren. Und das ist, diese ganze Serie ist ein Spin-off von GZSZ, gestrickt halt um Sunny Richter. Ich glaube, alle anderen Figuren sind neu. Mhm. Aber Sunny, die sonst in, wo spielt denn GZSZ? In Berlin, glaube ich. Die geht nach München, weil die aufgenommen wurde bei einer Masterclass, bei einer Fotografie-Masterclass, bei dem großen, berühmten, exzentrischen Fotografen Brian Fox.
Wer kennt
ihn? Wird sie aufgenommen in die Masterclass? Den gibt's gar nicht, das ist alles.
Ach, den gibt's gar nicht. Ach so. Das ist
alles ausgedacht.
Ich weiß.
Auch Sunny gibt's gar nicht.
Ach, come on, jetzt hör auf, immer mich so komplett zu desillusionieren. Ja.
Genau, und das ist halt der Spin-off. Es liefen, es sind 20 Folgen, 25 Minuten. Davon liefen die ersten zwei auch bei RTL und alles andere läuft bei TV Now.
Warte mal, kann ich da mal eine Zwischenfrage stellen? Ja. Läuft auch die dritte noch bei RTL oder haben die schon nach der zweiten beschlossen, lass mal ins Internet verlegen?
Nein, so rum war es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es war tatsächlich gemeint als TV-Now-Serie und man hat die angeschoben mit, also man hat die Leute versucht anzufixen mit der RTL-Ausstrahlung.
Aha, zwei kostenlose Häppchen quasi und den Rest bitte weitergucken im Internet. Aha.
Genau. Weiß ich nicht ganz genau, aber ich glaube, dass es so rum war.
Mhm. Ach, klingt auch sinnvoll.
Genau, die kommt dann nach München, trifft sofort die sind alle in so einer Villa in München, in dieser Masterclass-Fotografie-Villa bei dem Masterclass-Fotografen Brian Fox, der ein Riesenarschloch ist. Und als erstes kommt Sunny da rein und es fängt ein riesengroßes Foto da von seiner Frau, die total erschrocken guckt. Und diese Frau hat Brian Fox fotografiert in dem Moment, in dem sie erschossen wird. In dem Moment, in dem sie stirbt, weil sie bei irgendeiner Theateraufführung erschossen wird und da war eine echte Kugel drin und... Und in dem Moment, in dem sie das realisiert, hat er abgedrückt und das ist das Sonnenbild, machst du nur einmal im Leben. Sunny ist eher so die so Typ gut aussehende Frau, oberflächliche, glatte, uninteressante Frau.
Du hast gar kein Gespür für Frauen, Stefan.
Nein. Das ist auch dann gleich der Plot, weil die müssen am Anfang, müssen alle, die in dieser Masterklasse sind, auch insgesamt sind sie zu acht, und alle müssen so ein Foto von sich machen, als Teil dieser Übung, wo sie das Thema machen, wer bist du wirklich?
Selbstporträt und, heißt das in der Fachsprache, Stefan.
Genau, Selbstporträt.
Ein Foto von sich machen.
Naja,
du warst nie bei Brian Fox in der Klasse, glaube ich.
Nein. Und Sunny hat so ein richtig schönes Hochglanzbild, so schön ausgeleuchtet, wie sie auch so aufgestützt irgendwie mit Hand im Gesicht, hat vergessen, welche Geste es war, da sitzt. Und es ist natürlich totale Kacke. Und alle sagen ja auch, dass das totale oberflächliche Kacke ist. Und wenn sie nicht bereit ist zu zeigen, wer sie wirklich ist, sondern oberflächliche Kacke macht, dann hat sie in dieser Masterclass auch nichts zu suchen. Das sagt ihr nicht nur Brian Fox, sondern das sagen ihr alle anderen, weil alle anderen sind Arschlöcher in dieser Masterclass.
Nice.
Da ist der Ofe gespielt. gespielt von Wilson Gonzalez Ochsenknecht, der den koksenden Riesenarsch spielt. Da ist Ruby, ihre Mitbewohnerin, die ein Riesenarschloch ist und sie gar nicht da irgendwie wohnen lässt. Und gleich am Anfang mit der Zigarette ein Loch in so ein Glitzer. So ist, wie heißt sowas, so ein Top, was so aussieht, als wäre es aus glitzernder Alufolie so?
Glitzern Top, das aussieht wie aus glitzernder Abend.
Genau, damit wollte die abends schön in den Club gehen und dann hat die ihr dann nämlich mit der Zigarette ein Loch reingebrannt. So ein Arschloch ist die. Dann ist der Lennart. Lennart ist ein ziemliches Arschloch. Der ist so der Typ, der denkt, er könnte mit allem durchkommen, landet aber auch gleich irgendwie bei Sunny. Sunny fällt gleich auf ihn rein und so. Dann ist da Frieda, die ist ein ziemliches Arschloch. Das ist so eine Instagram-Tante. Ey, es sind nur Arschlöcher in dieser Serie.
Sunny ist ein Arschloch anscheinend, oder nicht?
Ja, Sunny ist eher so ein bisschen...
in unserer Welt, meine ich.
Ja, die ist einfach doof. Die ist, nicht, die ist kein Arschloch. Die ist im Verhältnis, ist die gute. Also es gibt noch ein, zwei, die so okay sind. Mhm. Und Sunny ist so die Arme, die da hinkommt und halt eine super oberflächliche, langweilige Trulla ist. Aber dann umgeben von all diesen Arschlöchern. Der Plot ist, das wird am Anfang gleich gezeigt, es gibt, irgendjemand stirbt. Wir erfahren noch nicht, wer das ist am Anfang, aber irgendjemand stirbt. Und der stirbt wohl während oder nach so einer Nacht im Club und Sunny hat einen Filmriss und kann sich leider nicht erinnern, was eigentlich passiert ist. Und im Grunde sind diese ganzen 20 Folgen, gibt es so diesen Plot, wer ist da, was ist da eigentlich passiert, wer ist da ums Leben gekommen und warum und von wem?
Also not so true crime.
Ja. Es ist ganz grauenhaft. Es ist ganz schrecklich. Es ist wirklich unfassbar schrecklich und nicht auf so eine Art, dass du denkst, naja, es ist eine Soap und es ist vermutlich auch nicht für mich als Zielgruppe gemacht, sondern alles daran, wie die reden, wie absurd schlecht die Dialoge sind, wie absurd schlecht die spielen, wie clumsy das alles irgendwie inszeniert ist. Es ist so scheiße.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen?
Ja.
Guckst du ab und zu noch GZSZ oder kommst du da so dran vorbei?
Ich komme so dran vorbei, ja.
Und hat man das Gefühl, gleiche Produktionsfirma oder die haben ja so einen gewissen Irgendwas-Standard. Ist der unterarbeitet?
Es ist anders, und ich glaube, es will auch anders sein. Es will heftiger sein, aufregender, krasser. Also all das, was, ich glaube, GZSZ, wann immer ich da vorbeikomme, habe ich das Gefühl, das ist total solide Seifenoper, die hier gedreht wird. Da muss man sich nicht für schämen. Das macht genau das, was es soll.
Und scheitern die quasi daran, dass sie krasser sein wollen, aber nicht vernünftig wissen, wie man es macht? Oder ist es noch was anderes?
Okay. Ich glaube, es ist wirklich, die haben sich vorgenommen, so, wow, wir drehen jetzt hier mal richtig auf. Und dass die alle so Arschlöcher sind, ist irgendwie der Plan. Die wollten da richtig krasse Figuren haben. Ja, ich habe nur anderthalb Folgen gesehen und den Schluss von der letzten Folge, weil ich wissen wollte, wie es ausgeht.
Gut, schlau.
Und dieser Fotograf ist so überzeichnet. So, ja, der soll auch überzeichnet sein als so ein exzentrischer, gefährlicher, darf man das sagen jetzt, so ein Wolfgang Job, so eine Wolfgang Job Irrnis.
Atze Schröder dem Mord bezichtigt. Ich nehme an, dass du sagen darfst, dass Wolfgang Job ein bisschen irre rüberkommt.
Ich wollte sagen, dass der ist, als würde man Wolfgang Job nehmen und sagen, der muss aber krasser sein. Diese Figur muss krasser sein als Wolfgang Job.
Oh, ich habe schon wieder Bock, es zu gucken. Ne? Deine Hausaufgabenbesprechungen sind gar nicht so gut auf der Ebene.
Ganz gut. Man kann es echt ganz gut hassen. Es ist so absurd. Also ich glaube, das war der Plan, zu sagen, so, wir drehen jetzt hier mal alle Regler auf 11 und erzählen eine krasse Geschichte. Es gibt auch so Interviews, wo die sagen so, darüber wird Deutschland reden. Nein. Aber... Weil es halt gleichzeitig komplett egal ist. Diese Figuren sind so krass drüber, dass du auch nicht das Gefühl hast, so ein Interesse irgendwie dafür zu entwickeln.
Es ist im Vielleicht Grunde passiert das in Folge 4 oder 6. Das Gegenteil vom Damen-Gambit oder so, wenn jede Figur scheiße ist.
Und dauernd gibt es so ganz clumsy, dass in der ersten Folge, also um uns alle anzufixen auf diesen Todesfall, der da passiert ist, kriegt jede der einzelnen Figuren so ein, wie nennt man das denn, Vorblende im Grunde, dass du schon mal so Schnipsel davon siehst, was passiert ist. Und jeder hat irgendwas, was total drüber ist und sich die Pistole ans Gehirn hält und sich das Gehirn wegkokst und sich blöder anbrüllt und sowas.
Ist doch sehr GZS-sättig. Sind da nicht über die Jahre diverse Leute in Rollstühlen explodiert, mit Flugzeugen in Kindergärten gestürzt, wo koksende andere Leute im Rollstuhl saßen und gestorben sind.
Aber erstens über die Jahre und zweitens ist der Alltag bei GZSZ schon eher so, oh nein, und hast du gesehen, der hängt mit der so und so ab und dabei ist sie doch, seine Freundin doch schwanger und
so normale Probleme.
Ja.
Und in dem anderen wird dauernd geschossen und geguckst und explodiert und
das
so.
Das weiß ich noch nicht, aber in dem anderen sind alle blöde Arschlöcher, sagen total unrealistische Arschlochsätze.
Du hast was aufgeschrieben,
Ich habe ganz viel aufgeschrieben, ich traue mich jetzt aber nicht, das noch vorzulesen.
Doch, liest zumindest Arschlochsätze vor.
Es ist alles so, um es in einem Satz zu sagen, es ist alles so wie Wilson Gonzales Ochsenknecht.
Scheiße.
Nein, kennst du den? Hast du den mal gesehen?
Ja, ich habe den als abgespeichert.
Nein, der ist halt auch so drüber, oder jedenfalls, was er spielt, ist halt auch immer so drüber und kaputt. Es ist wie wenn jemand, der sehr kaputt und drüber ist, jemand spielt, der sehr kaputt und drüber ist. Also im Grunde so ein bisschen so ein
Ochsenknecht-Phänomen, ne? Vielleicht ist das ein genetisches Ding?
Das würde ich jetzt auch nicht ohne meinen Anwalt sagen wollen.
Oh, du sagst gar nichts mehr ohne deinen Anwalt. Du lässt mich nur noch ins offene Messer rennen, wie ich hier mit der RAF sympathisiere, Atze Schröder zum Mörder mache. Und dann bist du, ich glaube, ich will jetzt einen Fernsehballett-Anwalt. Kann sein, dass ich mir einen Anwalt nehme, der hier mit den Hunden auch im Bett liegt und mich immer in den Fuß beißt, wenn ich ein bisschen aufpassen soll, mit was ich sage.
Ja, okay.
Du bist es nämlich nicht mehr für mich. Ich habe das Gefühl, dass du mich in diese Richtung schiebst, langsam. Hier, Sarah, sag mal was Verwerfliches über Kindsmord.
Es ist wirklich irre schlecht.
Also geil, aber dann, sorry, das ist alles, was ich davon wollte für dich. Und du, das ist doch auch, was du wolltest für dich. Du wolltest doch jetzt nicht Sunny Wege zum Ruhm oder wie siehst du wirklich aus oder wie das heißt, wolltest du auch nicht gut finden.
Ja.
Ja, da war es eine voll gute Hausaufgabe.
Ja, ich kann wirklich auch empfehlen, nachzulesen, wie es ausgeht.
Ich fürchte, dass ich es mir komplett angucken werde jetzt. Das ist mir schon oft gegangen bei Sachen, die du so sehr hasst, dass ich dann sofort das sehen will. Nicht, dass wir den aus Versehen zu gute Quoten bescheren jetzt. Ja, bitte guckt es nicht, lest nur Sachen nach dazu.
Es ist leider auch nur kostenpflichtig inzwischen anzugucken bei TV Now. Also man kann es gar nicht mehr irgendwie. Ich kann das nicht empfehlen. Sarah, ach, was steckt hinter deiner Maske? Wer bist du wirklich?
Ich habe gerade wirklich überlegt, wenn ich ein Foto, als du es vorhin gesagt hast, wenn ich ein Foto machen müsste, was mich, wie mich das wirklich zeigt, was ich machen würde. Also natürlich weiß ja jeder Idiot, dass man da nicht so ein Hochglanzfoto von sich macht. Aber ich habe sofort überlegt, was mich wirklich zeigen würde. Ja, bitte?
Ich weiß schon, du nimmst eins von deinen Fotos mit ab dem Finger.
Ah. Ach stimmt, ich habe ja eigentlich schon das perfekte, oder so eine Collage, vielleicht generell so eine Blutcollage.
Ja, ja, Blutcollage, ja.
Das ist ein guter Punkt. Das war eine sehr gut. Du hast mir wieder einen sehr guten Gast an Start gebracht. Dafür möchte ich mich bedanken. Der hat mir gut gefallen.
Ja, sehr gerne.
Generell hat mir die Produktion wieder sehr gut gefallen. Du bist ja Produzent. Du bist ja überhaupt Podcast-Produzent. Ihr habt ja jetzt auch nochmal euren eigenen Podcast mit dem Holgi. Vielleicht wollte ich den nochmal empfehlen. Schadet ja nichts. Wo ja, Holgi immer mit Medienmitarbeitern von Übermedien im besten Fall spricht über Medienthemen.
Was ein bisschen traurig ist, was die Produktion von diesem Podcast angeht, ist, dass wir nie den Satz aufgenommen haben aus irgendwelchen Gründen. Wenn du sowas sagst wie, kann das sein, dass wir gar nicht aufnehmen? Aus irgendwelchen Gründen ist dieser Satz ja leider nie aufgenommen.
Hätte man, aber, ja, it's not recording, habe ich glaube ich gesagt, aber wer weiß das schon, es wurde ja nicht recorded. Eine weitere Folge, in der Teile der Sendung veröffentlicht werden.
Genau. Und zwar ohne, dass wir was schneiden müssten. Das ist die wahre Existenz. Nein, Effizienz ist das
Effizienz.
Wort. Ich lege mich jetzt hin. Ich bin
ja,
auch
komm,
so ein bisschen,
ich bin auch schon wieder müde. Bei mir ist dunkel. Siehst du, sind wir in einer anderen Zeitzone? Bei mir ist nämlich schon draußen kein Licht mehr. Oder hast du da künstliches Licht?
Ich habe eine Tageslichtlampe. Ich kann mir das Laptop nicht drehen, weil sonst passieren Sachen. Kennen wir ja. Reden wir nächste Woche wieder, oder?
Reden wir nächste Woche wieder. Bis dann.
Tschüssi.
Sure.